ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Singlefreuden mit einem ganz besonderen Thema heute. Schön, dass ihr zuhört, auch wenn das jetzt nicht das allerlustigste und leichteste Thema ist. Aber wie ich finde, ist es einfach super wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und das nicht so lange vor sich herzuschieben. Ich persönlich bin da auch nicht sonderlich gut drin, deswegen war es mir echt ein Thema, da heute mal drüber zu sprechen, über Vorsorge, über Nachlass, ja, über Altersabsicherung und alle solche Dinge. Und ich freue mich sehr, dass ich da Marion gewinnen konnte, darüber zu sprechen. Ihr ist das ein Herzensanliegen, diese Themen, das merkt man im Gespräch auch an jeder einzelnen Stelle. Und ich konnte für mich ja viele gute Gedanken und Ideen zu dem Thema mit rausnehmen und ich hoffe, dass dir das auch so geht. Es ist, weil das ein wirklich umfangreiches Thema ist, das längste Gespräch geworden, das ich je aufgenommen habe. Von dem her werde ich unten in den Shownotes die Zeitmarken mit reinschreiben, weil sich das Ganze so in drei grobe Themen einteilen lässt. Von dem her schau da gerne unten rein, wenn dich was speziell interessiert oder eben auch nicht. Beziehungsweise, ja, gibt es ja nicht umsonst die Pause-Taste, dann kannst du das Ganze auch in kleinen Stücken anhören. Außerdem möchte ich dich einladen zu meinem ersten Single-Freuden-Seminar, auf das ich mich schon sehr freue. Und zwar ist das vom 9. bis 11. Mai. Das rückt ja jetzt so langsam etwas näher. Ich hatte das letztes Jahr schon mal erwähnt, da war das aber noch sehr weit weg. Inzwischen bin ich da aber in der konkreten Vorbereitung. Und das Ganze findet in Unterfranken statt, auf Schloss Kraheim. Also das ist ein wunderschönes Gebäude mit einer tollen landschaftlichen Kulisse außenrum. Und das Seminar ist für dich richtig, wenn du das Gefühl hast, du bist mit deinem Solo-Leben gerade irgendwie unzufrieden. Der Status quo passt irgendwie nicht. Du würdest gerne Veränderungen vornehmen. Du brauchst irgendwie mal neue Perspektiven auf dich und dein Leben. Ja, oder es gibt Sachen, die du einfach endlich mal konkret angehen möchtest. Dann ist das genau das Richtige für dich. Schau dir das gerne an. Ich verlinke dir den Link unten in den Shownotes und komm mit dazu. Es wird Zeit geben, um persönlich auf sein Leben zu gucken, um daran zu arbeiten, an den Dingen, die da anstehen, um in Austausch mit den anderen Teilnehmenden zu gehen. Es gibt Zeit für dich und Gott persönlich und ja, die Abende im Schlosskeller sind meistens auch ganz lustig dann noch in Gemeinschaft. Ich freue mich, wenn der ein oder die andere von euch dabei ist. Leite das auch gerne an jemanden weiter, von dem du denkst, dass das vielleicht für ihn passen könnte. Genau, so viel heute zur Vorrede und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und gute Erkenntnisse mit dem heutigen Gespräch. Ja, hallo liebe Marion, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Wir werden heute über Vorsorge sprechen und ich finde es total schön, dass ich da jemanden gefunden habe, der sich da ein bisschen auskennt und auch Lust hat auf dieses Thema. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Marion, ich würde wie immer so ein bisschen zusammenfassen, was ich über dich weiß, um unseren Zuhörenden einen Eindruck zu geben, wer du bist. Und dann darfst du gerne auch noch ergänzen, was dir noch wichtig ist zu dir. Ich weiß tatsächlich, glaube ich, weniger als über andere Gäste so bisher, weil wir bisher noch gar nicht miteinander irgendwie zu tun hatten. Aber ich habe auf jeden Fall gelesen und rausgefunden, dass du ursprünglich Kulturwissenschaftlerin bist vom Studiumshintergrund, Berufshintergrund. Und inzwischen leitest du die Geschäftsstelle von Solo und Co. Ich weiß nicht, ob allen, die uns zuhören, das was sagt, aber es ist auch auf jeden Fall ein christliches Netzwerk für Singles, das sich mit verschiedenen Themen auch rund um Single-Leben beschäftigt und auch einen starken Fokus auf das Thema Gemeinschaft hat und auf das Thema Lebensformen als Single. Genau, da darfst du natürlich gerne gleich auch nochmal was dazu sagen. Das finde ich sehr spannend, Leiterin der Geschäftsstelle. Das heißt, dass auf jeden Fall in meiner Vorstellung das Thema Singles in deinem beruflichen Alltag einen großen Teil einfach ausmacht, weil es ist ja wahrscheinlich nichts, was man mal so nebenher mitmacht, die Geschäftsstelle zu leiten.
Nee, das ist mein Hauptberuf sozusagen.
Ja, spannend. Cool, genau. Du warst lange Zeit Single, also du bist inzwischen zum zweiten Mal verheiratet und hast zwischen deinen beiden Ehen viel Erfahrung mit dem Single-Sein selber gemacht und bist wahrscheinlich darüber dann auch zu Solo und Co. gekommen.
Ja, so grob. Also es war eine Freundin, die mir die Stelle empfohlen hat. Das war eine ganz spannende Geschichte eigentlich.
Okay, ja. Aber das war in deiner Single-Zeit dann, dass du da dazu gekommen bist?
Nee, da war ich schon verheiratet.
Ah, okay. In der zweiten Ehe dann?
Jetzt in der zweiten Ehe, genau. Ich bin ja noch gar nicht so lange dabei. Also jetzt offiziell 1,5 Jahre. Und eine Freundin von mir hat mir aber das Stellenprofil für die Leitung der Geschäftsstelle gesucht. Und das passte einfach von den Aufgaben so gut zu mir. Und dann war die Frage, darf es auch jemand sein, der nicht, ich sage immer, der momentan nicht Single ist, weil ich weiß ja auch nicht, was meinem Mann vielleicht morgen passiert. Das finde ich immer wichtig. Jemand sagte mal, wenn du zum Arzt gehst, hatte dein Arzt ja auch nicht alle Krankheiten, die du vielleicht dahin schleppst und gibt dir trotzdem Ratschläge. Und es muss nicht, finde ich, jemand unbedingt Single sein, um für Singles da zu sein und sie zu ermutigen oder zu unterstützen oder zu begleiten.
Ja, das stimmt.
Aber ich war ja auch mal Single, also ich habe ja auch Erfahrungen gemacht. Das kommt ja bei mir schon noch dazu.
Ja. Ah ja, interessant. Und genau, inzwischen lebst du mit Familie und 2 Kindern, auch in einer Lebensgemeinschaft, wenn das noch aktuell ist.
Ja, genau. Ja. Wir haben ein Haus mit einer extra Wohnung und da lebt ein Pärchen ohne Kinder. Und wir hätten auch noch Platz, auf dem Grundstück ein Tiny House hinzustellen, aber es hat sich noch niemand dafür gefunden.
Ja, okay, interessant. Ja, genau. Und du hast von deinem, womit du dich so beschäftigt hast, eben auch einen Schwerpunkt auf dem Thema Vorsorge, Nachlass, Testament. Deswegen sprechen wir heute auch und bist da auch inhaltlich bei Solo und Co. aktiv zu dem Thema.
Genau.
Ja, genau. Ja, so viel zu dem, was ich über dich so rausgefunden habe. Was fehlt da noch, Marion?
Ja, ich glaube, wenn ich ein bisschen weiter aushole, ist, dass ich, ich bin eigentlich Bankkauffrau, ganz von meiner ursprünglichen Ausbildung. Und schon da war immer das Thema, wenn jemand verstirbt, dann war immer Alarm. Also dann machen Banken ganz klar, gucken sie, oh Gott, wer darf jetzt noch an dieses Konto ran? Wir müssen sofort ein Vermerk in die Akten machen. Und wenn da jemand kommt, ganz genau hingucken. Also das war echt so meine erste Berührung mit dem Thema Nachlass, Testament. Was passiert dann eigentlich? Und ich habe dann aber gemerkt, ich habe viel zu soziales Herz. Ich brauche was mit Menschen, also mit der Entwicklung von Menschen und nicht mit ihrer finanziellen Entwicklung. Und habe dann nochmal wirklich über den zweiten Bildungsweg Abitur nachgeholt und dann Kulturwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Kulturmanagement. Und genau das ist dann auch eigentlich meine berufliche Schiene geworden. Ich habe viel im Non-Profit-Bereich gearbeitet für Kinderhilfswerke, für andere Vereine, meistens im christlichen Bereich, aber nicht nur. Spannend dazu sage ich immer, ich habe auch mal eine Leitungsposition gehabt, wo ich mich als Single für die Familien von schwerkranken Kindern eingesetzt habe.
Ah ja.
Das war ganz spannend, weil da hat dann keiner gefragt, ob ich das als Single eigentlich gut machen könnte. Wobei das bei der Stelle für Solo und Co. manchmal schon war, als verheiratete Frau ein Single-Netzwerk mitleiten. Aber andersrum hat das damals keiner gefragt. Und als ich Single war, mehrfach ja, also ich war Single bis zu meiner ersten Ehe und dann nach einem Jahr Ehe ja dann wieder, sind meine Mutter und mein Vater gestorben und davor war auch schon meine Schwester verstorben. Das heißt, ich war Single und hatte überhaupt gar keine Familie mehr, also keine
das
biologische
ist nicht
Familie.
Dein Ernst.
Genau, und das war für mich, ich sage immer, ich war schon mal so richtig krasser Single.
Boah.
Weil wenn du überhaupt kein familiäres Netzwerk hast, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt, die familiäre Beziehung in dem Moment. Aber du hast niemanden, der verpflichtet ist, für dich irgendwie da zu sein, aufgrund deiner familiären Strukturen. Das hat sich für mich richtig schlimm angefühlt. Und das war der Punkt, wo ich sagte, oh Mist, ich fahre viel Auto. Was ist, wenn ich einen Unfall habe? Wer beerdigt mich dann? Und dann habe ich wirklich Freunde von mir angefragt, in den meisten Fällen die Eltern von meinen Patenkindern, und habe gefragt, hey, wenn mir was passiert, würdet ihr meine Beerdigung organisieren und bezahlen? Ich trage euch auch in meine Lebensversicherung ein. Ihr sollt da nicht finanziell irgendwas mit zu tun haben oder irgendwelche Nachteile haben, sondern ich will nur nicht, dass der Staat mich beerdigt. Die Frage fanden sie erstmal blöd, aber nachvollziehbar war das für jeden. Und dann haben wir das auch so gemacht. Es ist ja zum Glück gar nicht eingetreten, aber mir ging es so viel besser, als ich wusste, das ist geregelt, falls doch mal was passiert.
Wow, ja, also das klingt richtig krass, vor allem, also da hast du ja wahrscheinlich dann in deiner Single-Phase auch echt, mal ganz von dem Thema Vorsorge abgesehen, echt auch einige, ja, Herausforderungen gehabt. Das muss man ja irgendwie erstmal alles dann auch verarbeiten und irgendwie damit umgehen, ne? Mit so vielen Verlusten und die Ehe und allem, was dem, den, mit all den Fragen, die das Single-Leben dann an sich auch noch mit sich bringt. Aber ja, dann kann ich das gut nachvollziehen, warum das ein wichtiges Thema für dich ist. Und es ist ja auch echt spannend, dass du quasi schon mit dieser Bank-Erfahrung da einfach auch schon so quasi aus der professionellen Sicht deine Erfahrungen hast. Mhm.
Ja, es ist einfach, genau, ich habe einfach viele Erfahrungen gesammelt durch diese verschiedenen Lebensabschnitte. Deshalb kann ich mich wirklich gut in viele Situationen hineinversetzen, die Singles durchleben. Gerade Singles jetzt, auch wenn sie dann ein bisschen älter sind, wo eigentlich das dann losgeht, dass die Eltern vielleicht pflegebedürftig werden oder auch versterben. Und das sind sehr schwere und herausfordernde Phasen, vor allem, wenn man sich alleine um alles kümmern muss. Aber ich habe zum Glück schnell gelernt, mir auch Hilfe zu holen, ne? Also es gibt ja hier und da auch Unterstützungsmöglichkeiten. Das fühlt sich nicht immer schön an, wenn man sich eingestehen muss, ich kriege das alleine nicht hin. Aber manchmal ist das schon der Weg, wo ich sagen würde, dann muss man den halt gehen. Also ich habe ein gutes Freundschaftsnetzwerk, ich habe super Freunde, das sage ich immer, das ist meine auserwählte Familie. Aber auch irgendwann kommen die auch an ihre Grenzen. Und zum Beispiel in dem Fall damals mit meiner Mutter habe ich mir einfach wirklich auch einen Betreuer angefragt, weil es eine geografische Entfernung gab zwischen Hamburg und München und auch einfach eine Überlastung, wo ich dachte, ich kriege es einfach auch nicht hin, weil ich musste ja mich auch um mich selber kümmern. Ich musste irgendwie arbeiten und Geld verdienen, weil ich konnte ja einfach nicht mich einfach bei einem Mann, den ich hätte oder so, einfach zurücklehnen und sagen, ich trete jetzt mal ein paar Monate kürzer oder arbeite mal nicht, um mich um meine Mutter zu kümmern. Also das war für mich eben keine Möglichkeit.
Ja. Da sind wir jetzt schon mitten im Thema drin. Wir wollen heute.
So schnell geht das.
Ja, so schnell geht das. Genau, wir wollen heute drüber sprechen, was passiert eigentlich, wenn mir was passiert. Ja, also ich habe das so ein bisschen gedanklich bei mir in die Teile oder hat das für mich so zwei Teile. Eine dieses, was, wenn mir wirklich was passiert in absehbarer Zeit. Und wenn nicht, dann werde ich ja irgendwann älter. So, da wollen wir heute drüber sprechen, was da so das Single-Sein vielleicht für bestimmte oder für besondere Herausforderungen mit sich bringt oder worüber man sich vielleicht mal Gedanken machen sollte. Und ich glaube, das ist für viele ein super relevantes Thema, aber irgendwie auch ein leidiges Thema. Ich glaube, also ich kenne zumindest wenige Leute, die sich da so reinfuchsen oder sich gerne damit beschäftigen. Und ich sitze hier auch persönlich quasi als ja, nicht Wissende oder wenig Wissende. Von dem her freue ich mich auch, dass wir da heute drüber sprechen. Bei mir ist das nämlich genau das Gegenteil. Also ich hatte in meinem ganzen Leben wenig zu tun mit, also ich habe nie in meinem Leben irgendwas mit Finanzen oder BWL studiert oder gemacht. Und heutzutage ist es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders, ne? Da hören die Jugendlichen, glaube ich, eher von vielen Seiten, kümmere dich um deine Vorsorge oder du musst was tun für deine Absicherung.
Thema geworden. Also es wird überall beworben, überall kommt einem das entgegen. Es gab eine Vorsorgewoche letztes Jahr. Es gibt ganz viel damit gerade gemacht, weil die Relevanz einfach ganz klar geworden ist.
Ja, das war bei mir noch nicht so. Also mir hat das niemand so gesagt und beigebracht, weder die Schule noch, in der Ausbildung oder zu Hause. Und dann irgendwann, als ich angefangen habe zu arbeiten, sagte mein Vater mal so, du musst mal was zusätzlich tun zu deiner gesetzlichen Rente, legte mir so einen Zeitungsartikel, ja, man beachte einen Zeitungsartikel hin zum Thema ETFs und so. Und dann habe ich mich damit mal befasst, mir ein bisschen was zugelegt und dann war es das aber auch erstmal.
Eigentlich müssten Eltern, wenn die Kinder 18 werden, eher über das Thema Patientenverfügung und Vorsorge Vollmachten sprechen, weil theoretisch oder gar nicht nur theoretisch, also gesetzlich haben die Eltern dann nichts mehr zu entscheiden und zu sagen. Mhm. Und ja, dann sollte man mit seinen Kindern, wenn man welche hat, auch darüber sprechen. Und das passiert aber, also das ist nicht passiert bei den meisten Eltern, ja, also ne, genau. Bei deinen Eltern nicht und bei vielen Eltern auch nicht. Und das ist eigentlich schade. Das ist, fehlt auch, und genau, wenn du sagst, in der Schule, es wird einfach nirgendwo mal zum Thema gemacht und das verstehe ich überhaupt nicht. Also
ja,
es ist genau. Ja, Gesetzeslage, ne? Es ist ab 18 bist du volljährig und es wird immer so, dann darf ich endlich Auto fahren und Alkohol trinken. Ja, juhu, okay, das ist schön. Aber du hast jetzt auch nicht nur Rechte, du hast eben auch Pflichten. Und eine Pflicht ist zu überlegen, wie will ich denn zum Beispiel behandelt werden, wenn ich einen Unfall habe oder mich nicht mehr äußern kann.
Ja, genau. Und ich weiß noch, als ich dann so die erste eigene Wohnung hatte, irgendwann dann mit den Jahren, in denen ich dann auch Single war, da kam dann zum ersten Mal so eine Frage, wie du genau auch gesagt hast, weil ich mir dann dachte, naja, was passiert denn eigentlich, wenn ich heute Abend nicht mehr heimkomme, ne? Wenn mich der Bus mitnimmt. Also was passiert, wenn mir was passiert? Und das würde ich gleich mal so als Frage jetzt an dich geben. Was passiert denn, wenn mich heute Nachmittag der Bus erwischt und ich irgendwie im Krankenhaus liege und vielleicht, weiß ich nicht, auch erstmal gar nicht so ansprechbar bin oder vielleicht auch tatsächlich nicht mehr aufwache? Was passiert mit meinem Besitz, mit meiner Wohnung? Wer darf eigentlich überhaupt noch irgendwas? Ich habe
Ja.
kein Testament, also, ne? Also jetzt mal so jemand wie ich, keinerlei Testament. Was ist in so einem Fall?
Genau, auch keine Patientenverfügung und keine
Nee.
Vollmachten für irgendwas. Genau, dann wird es erstmal schwierig und wahrscheinlich werden erstmal deine Eltern eine Info kriegen von der Polizei.
Okay, also es
Ne?
sind,
Also deine
solange Eltern
Identität
noch
wird
da sind.
festgestellt, solange Eltern da sind, ne, sind die natürlich biologisch und gesetzlich Ansprechpartner. Aber die sind dann in einer blöden Situation, weil wenn ihr da nicht drüber gesprochen habt, was du möchtest, und du liegst jetzt zum Beispiel an einer Maschine und es soll entschieden werden, soll die abgestellt werden, sollen irgendwelche Maßnahmen eingeleitet werden, und sie kennen deine Wünsche nicht, das versetzt sie in eine wirklich blöde Situation. Und gerade bei den eigenen Eltern oder einfach Menschen, die einem eng verbunden sind, ist eben auch die Problematik zwischen emotional und Sachlichkeit. Also, wenn man sich eine medizinische Situation sachlich anguckt, dann könnte sein, dass man zu dem Entschluss kommt, so ein Leben wollte die nicht. Und das beenden wir. Wir lassen sie gehen. Weil als Christen vielleicht auch sagen wir, sie freut sich auf den Himmel. Wir halten sie nicht künstlich am Leben. Sie hat es da gut, wo sie hingeht. Aber die emotionale Seite ist bei den Eltern, ich kann doch, mein Kind kann doch nicht vor mir sterben. Und dann eine Entscheidung zu treffen, die deinen Wünschen entspricht, ist total schwierig. Und das ist für die Ärzte auch schwierig, weil die stehen dann da, die haben natürlich die ärztliche Sicht, aber sie sehen auch den Menschen und oder die Menschen, die jetzt in dieser Überforderung sind. Das heißt, erstmal wird ausgemacht, wer wäre jetzt biologisch sozusagen dir am nächsten und den würde man zu Rate ziehen. Aber es ist halt immer schwierig dann. Also man lastet anderen Menschen viel auf.
Und das heißt, wenn jetzt quasi meine Eltern nicht mehr wären, würde dann diese Verantwortung an meine Geschwister weitergehen, falls
Genau,
vorhanden? Ah
genau. Man
ja.
spricht da von diesen verschiedenen Ordnungen. Dann geht es an die Geschwister weiter. Aber die kommen ja zum Beispiel auch nicht an dein Bankkonto, ne? Wenn es jetzt nur darum geht, du hast dir wirklich schwere Brüche zugezogen und du bist jetzt länger im Krankenhaus, aber du bist ansprechbar. Die können noch nicht mal Geld holen, die können keine Rechnung bezahlen, haben vielleicht auch keine Zugänge zu deinem Online-Banking. Je nachdem, wie fit du bist, kannst du die da auch nicht anleiten. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Wenn man einfach mal ein bisschen Geld braucht oder wer hat einen Schlüssel zu deiner Wohnung? Ne? Wer kann dir da Klamotten rausholen, um dir einfach ein paar frische Unterwäsche oder Sachen ins Krankenhaus zu bringen, die du brauchst, damit du dich wohlfühlst? Ne? Das sind einfach die pragmatischen Sachen auch. Ne? Wer kann dich sozusagen oder deine Aufgaben für dich erfüllen, wenn du mal nicht kannst? Das kann ja auch
Okay.
einfach nur sein, du hast eine fiese Grippe oder irgendwas und ne, jemand soll für dich einkaufen gehen und die bringen oder was holen.
Also da sind wir jetzt quasi beim Thema ja, Patientenverfügung im Falle von Krankenhaus, Unfall und sowas.
Ja, ich finde, das ist ein bisschen der Einstieg. Wir wollen ja nicht davon ausgehen, dass jemand sofort gleich tödlich verunglückt. Das ist
Ja, genau.
tragisch, passiert natürlich auch ab und zu, aber in den meisten Fällen geht es wirklich erstmal um das Thema Vorsorge, Vollmachten. Also da kann man auch unterteilen, ne? Also wer darf für mich an meine Bankkonten, also wer darf finanziell für mich was regeln, wer darf gesundheitlich Entscheidungen treffen und was regeln und Auskünfte bekommen beim Arzt zum Beispiel und wer darf für mich Rechtsgeschäfte tätigen, ne? Wer darf Verträge für mich vielleicht unterschreiben oder in irgendwelche Sachen reingucken oder genau. Und das kann man relativ unkompliziert regeln, da gibt es Vorlagen dafür. Man muss sich halt ein bisschen entscheiden, möchte ich da ein, zwei Personen, die alles dürfen, oder will ich das nach Fachgebieten so ein bisschen unterteilen, weil der eine Kumpel, der kennt sich gut mit Finanzen aus, meine Freundin ist super bei so Rechtssachen. Aber da kommen manche Singles an den Punkt, wo sie sagen, da kann ich doch nicht. Also gehen wir mal davon aus, die Eltern sterben, sind nicht mehr da oder die Geschwister, es gibt keine Geschwister, ne? Dann müssen es ja irgendwie Freunde sein. Und da gibt es Leute, die dann eben sagen, ich kann doch nicht meine Freundin fragen und mich der zumuten. Und das hat mich sehr berührt. Ich sehe da eine große Not bei manchen Singles und finde das auch sehr tragisch, weil dann frage ich mich, Wie gut sind eigentlich die Beziehungen und wie tiefgehend sind die Freundschaften, die man hat?
Ja.
Und als Single ist das halt nochmal besonders relevant, gute und tiefgehende Beziehungen zu haben, weil wenn es zu solchen ernsten Themen kommt, dann müssen die das aushalten, solche Beziehungen und Freundschaften.
Also ich kann das total nachvollziehen, allein schon mit der eigenen Familie drüber zu sprechen, ne? Also sind einfach keine schönen Themen. Und ich finde es das spannend, dass du das sagst, ja, weil bei meinen Eltern haben wir jetzt so ein bisschen drauf gepocht oder mal geguckt, dass wir da was haben, ne?
Sehr
Aber
gut.
umgekehrt sind wir, glaube ich, beide noch nicht so richtig auf die Idee gekommen.
Beide heißt, du
Ja,
hast noch einen Bruder oder eine
ich habe eine
Schwester.
Schwester, ja.
Genau, aber eigentlich wäre das die Steilvorlage zu sagen, hier, wir haben euch zugesagt, dass wir das für euch machen. Solange wir zum Beispiel nicht verheiratet sind und keine Partner haben, dürfen wir euch da genauso eintragen. Also, ne, hängt ein bisschen davon ab, wie rüstig und fit sind die Eltern noch, aber für ein paar Jahre kann das ja erstmal eine gute Lösung sein. Man sollte solche Entscheidungen auch immer mal alle 1, 2 Jahre oder alle 3 Jahre immer mal wieder drüber gucken, ist das noch aktuell, passt das noch so zu mir und meiner Lebenssituation?
Ja. Hast du denn Tipps oder Erfahrungswerte, gerade wenn man jetzt vielleicht sagt, ach, naja, weiß ich nicht, meine Eltern sind vielleicht schon irgendwie alt oder vielleicht habe ich keine Geschwister oder vielleicht ist dir da das Verhältnis nicht so dolle. Wenn du jetzt sagst, also wenn man jetzt sagt, ich würde das gerne oder muss das aufteilen auf Freunde und Bekannte, ja, also sollte man das besser irgendwie aufteilen oder geht man danach, wer sich mit was eh schon auskennt oder wie hast du da Erfahrungswerte oder Tipps, wenn man da jetzt echt eine Hemmschwelle hat, sowas zu besprechen?
Also ich finde generell ist es erstmal eine Einstiegsfrage, einfach mal zu fragen, hey, ich mache mir gerade Gedanken zum Thema Vorsorge, wie habt ihr das denn geregelt? Wie hast du das denn geregelt?
Ah ja.
Ne? Und dann guckt man einfach mal und dann gibt es viele, die sagen, oh Mist, habe ich auch noch nicht geregelt. Und manche sagen, die haben das voll straight, die sind damit durch, die haben das für sich geklärt und denen ist das so wichtig gewesen, dass das alles ganz ordentlich fertig ist. Also das ist, finde ich, so ein Einstiegsthema. Also ist ja jedem bewusst, es ist ein wichtiges Thema. Ganz selten wird vielleicht jemand sagen, ey, da habe ich jetzt echt gar keine Lust drüber zu reden. Aber ich glaube nicht, also in den meisten Fällen wird das nicht passieren. Und dann hängt es, finde ich, sehr ab von den Menschen, die man fragt. Ich bin prinzipiell ein Fan davon, Sachen auf mehrere Schultern zu verteilen, weil das ist ja ein Freundschaftsdienst. Es gibt Leute, die machen ja manche Sachen auch beruflich, ne, Berufsbetreuer oder so. Die kriegen da auch Geld für, aber es ist ein Freundschaftsdienst. Und die meisten Menschen haben irgendwie genug um die Ohren, die warten ja nicht darauf, meinen Krempel für mich zu erledigen. Deshalb finde ich es schön, wenn man es ein bisschen runterbricht. Aber es kommt einfach wirklich ein bisschen auf die Menschen an. Aber natürlich ist es erleichternd, wenn ich jemanden um etwas bitte, wo ich weiß, damit kennt die Person sich gut aus. Ne? Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Ärztin, die habe ich mit in meiner Patientenverfügung stehen, weil in meinem Fall habe ich zwar einen Mann, aber ich will gar nicht, dass der das ganz alleine entscheiden muss oder was ist, wenn der mit mir verunglückt.
Ja.
Ne? Und sie hat die sachliche Seite im Blick, weil sie ist Ärztin, sie kann das medizinisch total gut beurteilen und sie kann ihn auch beraten, wenn es dann zu einer Entscheidung kommen sollte, falls er die Entscheidung am Ende trifft. Aber ich wollte ihm das nicht alleine aufbürden.
Ah ja, das ist interessant. Also auch der Gedanke, jemanden zu nehmen, der eben vielleicht so die nahestehendste Person ist, also jetzt in deinem Fall den Mann und dann jemanden, der genau nochmal einen fachlichen oder zumindest mehr fachlichen Einblick hat. Ja.
Ja, wenn man das hat, ne? Also man kann
Ja.
aber auch seine Patientenverfügung einfach alleine zu Hause ausfüllen, und dann zu seinem Hausarzt gehen und sagen, ich würde das gerne mal mit Ihnen durchsprechen. Ich habe hier noch 1, 2 Fragen, die sind mir nicht ganz klar, was das bedeutet. Dann kann er das einem im Idealfall auch erklären. Und dann hat man das erstmal fertig. Bei der Patientenverfügung ist es ja auch so, dass die an sich ja schon Auskunft gibt über Entscheidungen, die getroffen werden sollten. Also, ne, die kann man offiziell hinterlegen, da gibt es extra ein Register. Das heißt, Ärzte können das abrufen und dann haben sie was, worauf sie, aufgrund dessen sie eine Entscheidung treffen können. Ne, da steht dann, möchte ich lebensverlängernde Maßnahmen, man kann das auch verknüpfen mit Organspende, möchte ich meine Organe rausgeben oder nicht? Oder welche Organe und welche nicht? Also das, ne, kann man sich ja wirklich individuell überlegen. Und das ist auch die Herausforderung bei dem ganzen Thema, es kann einem einfach niemand abnehmen. Man muss seine Entscheidung treffen.
Ja, und sag mal, ich weiß, dass es Singles gibt, die wirklich doch sehr losgelöst auch unterwegs sind im Leben, egal ob sie das jetzt gut finden oder nicht. Gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, ich suche mir da irgendwie einen rechtlichen Vertreter in dem Sinne, der quasi bei allen Bereichen weiß, was ich möchte und befugt wäre, den ich dann quasi dafür bezahle oder so?
Also ja, es gibt halt Betreuer, gesetzlichen Betreuer, die kann man natürlich benennen. Dass die einen so gut kennen, dass die dann das alles wissen, was man sich so wünscht, das ist eigentlich eher unrealistisch. Das sind, die haben auch teilweise sehr viel zu tun. Ich persönlich finde, das ist eigentlich eine menschliche, gesellschaftliche Aufgabe, die wir mit Menschen klären müssen, die um uns rum sind. Also ich finde es schön, dass es in Deutschland zumindest so ist, dass es dann Menschen gibt, wenn wirklich keiner mehr da ist oder sich die Leute einfach zurückziehen und es sich nicht zutrauen, Angst vor der Aufgabe haben, was auch immer. Aber ehrlich gesagt finde ich es manchmal auch ein bisschen beschämend, wie einfach wir uns das machen, ne? Wir sourcen die Pflege aus, wir wollen mit dem Tod nichts mehr zu tun haben. Und bei diesen ernsten Themen fangen manche auch an, sich wegzuducken. Ich persönlich, ja, das hat eine, war eine schwere Phase in meinem Leben, aber mir war das wichtig, hinter meinen Eltern vernünftig aufzuräumen. Das war sozusagen, ich erweise ihnen damit die letzte Ehre. Die haben sich jahrelang um mich gekümmert. Und ja, das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann alles fertig hatte, aber das ist auch kein Hexenwerk. Also, ne, man kann Leute fragen zu gewissen Themen, man kann sich Sachen anlesen. Also, das ist, finde ich, eigentlich so ein bisschen so eine Lebensaufgabe. Und wenn wir das eben nicht mehr haben in dem normalen Familienkontext, weil wir immer mehr Einzel- oder Einfamilienhaushalte haben, immer mehr Singles haben, dann müssen wir das neu denken. Und für mich ist das auch ein Freundschaftsbeweis. Also wirklich, ich frage ja auch nicht irgendwen. Ne? Also das würde ich ja wirklich Menschen fragen, denen ich vertraue, die mir wichtig sind und denen ich auch das zutraue. Und man muss immer mit einem Nein auch okay sein. Ne? Also klar darf auch jemand sagen, nee, das ist mir too much, ich traue mich das nicht. Oder mein Leben ist gerade so voll, zum jetzigen Zeitpunkt geht das nicht. Dann kann ich aber ja in ein paar Jahren vielleicht nochmal fragen und in der Zwischenzeit habe ich jemand anderen, der das auch gut hinkriegen würde. In den meisten Fällen passiert ja auch jetzt erstmal nichts. Ist ja nicht so, dass wir alle jetzt sofort, wenn wir sowas gemacht haben, dann das in Anspruch nehmen. Im Idealfall ist das ja erstmal nur eine Absicherung zu wissen, für den Fall, dass gibt es einen Plan.
Genau, ja. Hast du irgendeinen Tipp, wo man sich umgucken sollte, aus nach deiner Meinung, wenn man sich mit dem Thema Patientenverfügung und Vollmacht und sowas beschäftigen möchte? Weil ich finde schon, ne, man muss ja echt auch immer so ein bisschen dann entscheiden, wem vertraue ich, weil man ja auch dann vielleicht unterschiedliche Sachen liest oder bei der Patientenverfügung sollten gewisse Dinge ja sehr, sehr, sehr deutlich da drin stehen, damit sie am Ende dann auch wirklich Anwendung finden. Hast du einen Tipp, wo man sich da gut hinwenden kann?
Also wir empfehlen eigentlich immer das Bundesjustizministerium, weil das die Materialien sind immer aktuell, die sind auch rechtssicher, aber es gibt auch gute Materialien, was wir viel verwenden haben oder auch empfohlen haben, ist von den Maltesern. Die haben auch gute, die sind ja auch relativ nah dran, die fahren ja auch Rettungsdienst und so weiter. Am Ende finde ich persönlich gut, wenn man so ein Formular einfach nochmal anreichert durch einen persönlichen Brief. Also, wo man einfach reinschreibt, was man für ein Mensch ist, wo man reinschreibt, ich bin super aktiv, wenn ich mich irgendwann nicht mehr bewegen könnte, das wäre für mich wirklich ein Leben, das möchte ich so nicht leben. Oder es gibt einen ganz tollen Brief von einer Frau, die sich viel damit auseinandersetzt, die sagt, meine Füße müssen immer rausgucken, heißt der Artikel. Da geht es einfach auch um Pflege, wenn jemand länger im Krankenhaus liegt und gepflegt werden muss und sich nicht äußern kann und du pflegst ihn aber nicht so, wie es für ihn angenehm ist, dann ist das für die Person total unangenehm. Also das Beispiel, der eine mag gerne, dass die Füße aus der Bettdecke rausgucken, der andere muss die eingemummelt haben, am besten wie im Schlafsack. Der eine mag gern frische Luft, der andere mag gern heiße oder warme Heizungsluft. Also, ne, wo man wirklich nochmal in dieses Persönliche einfach reingeht und das sozusagen an der Patientenverfügung dazulegt, wo man einfach, wo jemand einfach besser die Einschätzung hat über die Person, weil er so ein paar Details weiß, die weggehen von diesem, ich kreuze hier jetzt ein paar Sachen an oder ich schreibe da drei Worte hin oder so.
Naja, das ist für mich jetzt auch nochmal ein völlig neuer Aspekt, aber klar.
Ja, also dass man einfach aufschreibt, wenn ich morgen pflegebedürftig wäre, und ich kann mich nicht äußern, ich fände es total schön, wenn in meinem Zimmer, weiß ich nicht, frische Blumen stünden ab und zu, wenn ich ab und zu Besuch bekomme, ich mag gern Menschen um mich haben, ich hab's gern leise oder ich mag eben gern auch mal Musik hören, welche Art von Musik, weil das sind Sachen, die auch schon in der Forschung ja immer mehr klar werden, dass das Heilungsprozesse auch fördert, wenn man, ne, wenn man auch bei kleinen Babys in der Frühchenstation, ne, Musiktherapie hat total gute Wirkung. Und Bei Menschen in höheren Altern gibt es auch Dinge, Düfte können es sein. Ich mag gerne den Duft von Lavendel oder keine Ahnung, ne? Wo man weiß, dass das regt die Sinne an und damit auch am Ende die Heilungskräfte. Und das sind Informationen, die kriegt man in keiner, also die stehen in keinem Formular drin, die man ab, also die werden nirgendwo abgefragt, ne? Aber es sind schöne Ergänzungen, weil man muss sich immer mal in die Lage versetzen, was wäre, wenn du die Person bist, die entscheiden muss? Was ist, wenn du über das deine Mutter entscheidest, was weiß ich, Beerdigung, welche Blumen mag denn meine Mama eigentlich gerne? Weil auf einmal kommt die Frage, was machen wir für einen Blumenschmuck, was machen wir für Musik? Und du stehst da und sagst, Mist, da habe ich ja mit meiner Mama gar nicht drüber gesprochen und sie hat leider auch nichts aufgeschrieben.
Ja,
Und
wow.
an der, in der Situation war ich bei der Beerdigung meiner Mutter und mein schönster Moment, also ich hätte es so schön gefunden, wenn ich ihre Beerdigung nach ihren Wünschen hätte gestalten können. Ich habe das natürlich versucht mit dem Wissen, was ich hatte. Aber es wäre für mich so viel leichter gewesen, wenn ich gewusst hätte, sie wünscht sich die und die Lieder, die und die Blumen in der Farbe und sie würde gerne das und das anziehen oder, ne, also.
Ja, also das sind Fragen, die könnte ich für mich selber gerade noch nicht mal beantworten. Was mag ich für Blumen gerne?
Ja, oder was
Ja,
mag man
und
gar nicht? Da darf ja auch drin stehen, ey, bloß keine Chrysanthemen, die stinken
ja,
so,
das kann ich
oder?
schon eher sagen.
Ja, damit fängt man ja an und das kann man ja auch reinschreiben, wenn alles andere erstmal nicht einen nicht negativ beeinflusst, ist ja schon mal gut, aber diese No-Gos kann man auch einfach auflisten, ist ja auch hilfreich.
Und ich dachte mir vorhin, als wir darüber gesprochen haben, wen benennt man da? Und jetzt gerade auch nochmal, als ich mich gedanklich so reinversetzt habe, mir all diese Dinge zu überlegen. Im besten Fall suche ich mir jemanden, der auch Single ist, eine Freundin oder ein Freund. Und vielleicht können wir gegenseitig das für uns tun in einem bestimmten Bereich. Oder wir setzen uns mal einen Abend zusammen hin, machen uns schöne Musik an und stellen uns diese Fragen, um das für uns zu klären und aufzuschreiben, weil ich glaube, das hat nochmal einen anderen Vibe, als wenn ich mich alleine vor meinen PC setze und mir überlege, was für Musik möchte ich gerne hören, wenn ich nicht mehr ansprechbar bin. Ne? Also, dass man das vielleicht auch irgendwie gemeinsam macht und dem vielleicht so ein bisschen die Schwere nimmt oder ein bisschen ein Commitment schafft. Wir setzen uns damit mal gemeinsam auseinander. Also,
Ja,
ich
genau
glaube.
die Idee hatte ich ja. Und es gibt jetzt nämlich ein Seminar am Wochenende, das wir dazu entwickelt haben, wo wir das gemeinsam machen. Weil
Ah
es ist
ja,
eben
super.
dieses Thema, wo du das immer vor dich hinschiebst und dann landet es irgendwo weiter auf dem Schreibtisch in irgendeinem der Stapel mit den ganzen Sachen, die man vielleicht nochmal irgendwann erledigen möchte oder müsste. Und es ist ja nicht so, dass mir das irgendwie leicht fällt und ich jeden Morgen aufwache und sage, oh, hurra, ich habe heute nochmal Lust, meine Patientenverfügung zu lesen und zu gucken, ob das noch alles aktuell ist. Aber wir haben ein Wochenende entwickelt oder ich habe eins entwickelt, wo ich eben meine besagte Freundin als Ärztin dabei habe, wo ich einen Rechtsanwalt dabei habe vom Fachgebiet Erbrecht, der auch Christ ist. Also beide sind auch Christen, wo wir wirklich uns an so einem Wochenende gemeinsam dafür Zeit nehmen. Und das ist intensiv und informativ viel, aber wir haben auch Spaß. Also es werden auch über lustige Situationen erzählt und gelacht. Es wird abends irgendwie Spieleabend gemacht, zusammen spazieren gegangen, je nachdem, wo wir halt untergebracht sind. Wir waren jetzt das erste Mal im Stuttgarter Raum und waren direkt neben dem Botanischen Garten in der Uni Hohenheim. Jetzt im März sind wir in Krehling, da kann ich nachher auch noch mal was dazu erzählen. Aber genau das war meine Idee, dass man danach so ein Wochenende vielleicht wenigstens eine Sache fertig hat. Man wird nicht an so einem Wochenende seine Patientenverfügung, die Vorsorgevollmachten und ein Testament fertig haben. Das ist utopisch. Aber eine Sache oder vielleicht auch zwei, ne, bei den Vollmachten schon mal zu überlegen, wenigstens wen könnte ich da fragen, das ist nicht unbedingt unrealistisch. Und aber deine Idee zu sagen, ich mache das mal in meinem Freundeskreis zum Thema und ich lade da mal zu ein, zu einer geselligen Runde, wo wir einfach mal quatschen. Vielleicht kann das auch was für einen Hauskreis sein oder für auch Gemeinden. Also ich würde mir wünschen, dass auch Gemeinden da so ein bisschen mehr das Gespräch anregen.
Ja, weil gerade Gemeinden sind ja ein Netzwerk oder ein Raum, die prädestiniert dafür sind, zu sagen, ne, wir möchten uns auch vornehmen, nicht jeder für jeden, aber dass wir in solchen Fällen füreinander da sind. Ja, das finde ich auch.
Ja,
Ja.
wobei die halt viel, also ne, in den meisten Fällen eher auf die Familien auch sich fokussieren. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, Gemeinde und Singles. Und die Familien regeln das natürlich im Idealfall untereinander. Aber auch da ist nicht immer alles geregelt, wie du ja sagst, ne? Meine Eltern, ja, da haben wir jetzt mal drüber gesprochen. Aber es ist ja noch nicht ganz rund, wenn sie für dich da nicht irgendwo mit drin stehen oder du für dich das nicht geklärt hast in Zusammenarbeit mit deinen Eltern. Aber ich finde das mit den Freunden halt einfach, das ist für mich sozusagen die auserwählte Familie. Und wenn Freundschaften gut und tiefgründig sind, ich finde, dann sind das Themen, die gehören da auch mal rein. Das muss ja nicht immer wieder Gespräch sein, ne? Aber in einer geselligen Runde mit einem netten Essen kann man da ja erstmal locker drüber reden. Und es hilft natürlich auch, wenn man so sagt, komm, wir treffen uns nächsten Samstag und wir machen mal jeder seine Patientenverfügung und dann gucken wir und wo wir haken, was uns herausfordert. Wir recherchieren vielleicht auch zusammen nochmal nach, was was bedeutet. Dann geht jeder individuell zu seinem Hausarzt, lässt das mal gegenchecken oder bespricht es mit dem und dann trifft man sich wieder und sagt, und hast du es jetzt fertig? Ne? Also, dass man natürlich sich auch so ein kleines Gerüst schafft, damit das nicht wieder auf dem Schreibtisch in den tiefsten Tiefen versinkt.
Ja, super. Aber das finde ich eine gute Idee. Ich glaube, das nehme ich mir gleich mal als nachgetragenen Vorsatz für dieses Jahr mit.
Ja, da würde
Also
ich
von
mich
dem her.
sehr freuen, zu hören, ob das, wie die Freunde reagieren und wie sich das anfühlt, wenn ihr das wirklich macht. Also
Ja.
ich finde das wichtig. Ich finde, wir Menschen müssen aufhören, nur über oberflächlichen Kram zu reden, weil das bringt niemanden weiter.
Ja.
Also das darf man auch mal machen, aber ja, am Ende ist es wichtig, dass man drüber spricht.
Total. Und ich finde gerade diese Momente oder diese Gedanken, diese Vorstellung, dass ich in solchen existenziellen Momenten alleine bin oder dass in solchen existenziellen Momenten vielleicht gar niemand weiß, wie es mir geht, was ich will, da niemand mit involviert ist. Das sind ja, glaube ich, auch Gedanken, die vielen Singles zu schaffen machen oder die dann wirklich auch Einsamkeitsgefühle entstehen lassen. Und wenn man im Vorhinein schon darüber einfach vielleicht spricht und da sogar gemeinsam irgendwie dran werkelt und auch weiß, man ist nicht alleine mit diesen Situationen, ich glaube, das nimmt auch schon wieder was von dieser Schwere und von diesem Gefühl, ich stehe damit alleine.
Total. Wir hatten eine Situation, da war befreundetes, eine Gruppe in der Gemeinde befreundet, viele Singles, und der eine ist plötzlich gestorben. Und es war nichts geregelt. Der besaß auch noch eine Immobilie, in der Mo Immobilie wohnte auch noch der Pastor der Gemeinde, und auf einmal waren alle so, was passiert jetzt eigentlich? Können wir jetzt hier noch wohnen? Das war die Frage des Pastors. Die anderen waren, will der eigentlich, wie will der denn beerdigt werden? Und wer kümmert sich jetzt darum? Es gab keine gesetzlichen Erben. Und das hat diese Truppe in der Gemeinde einfach und auch die ganze Gemeinde sehr bewegt, ne? Weil da hatte keiner mit gerechnet. Es war ganz plötzlich. Ja, und dann steht man da.
Ja. Wer sind denn die gesetzlichen Erben? Also was würde mit dem passieren, was ich besitze, wenn ich morgen nicht mehr aufwache, wenn mich der Bus angefahren hat?
Genau, da gibt es einfach eine gesetzliche Strukturierung, die ist schon ein bisschen älter. Die Idee war immer sozusagen, dass das Geld fließt mit dem Blut, also einfach Familienbesitz in der Familie zu lassen. Und man spricht von der ersten Ordnung natürlich immer bei der eigenen Familie, wenn man sie denn hat. Also das wäre natürlich immer der eigene Ehepartner und dann Kinder. Hat nicht jeder Single, wobei manche Singles haben ja Kinder und da ist, ne, ist dann schon mal wieder eine andere Situation. Und wenn das aber beides nicht vorhanden ist, dann sind es erstmal die Eltern. Ja, das
Ah
sind
ja.
dann die in der zweiten Ordnung. Und wenn es die Eltern nicht mehr gibt, dann sind es die Geschwister und alle, die da noch dazu kommen. Ne? Also Neffen, Nichten, Großnichten. So, also da geht es dann immer in der Linie nach unten. Wenn es aber auch keine Eltern gibt oder man keine Geschwister hatte, dann sind es sogar die Großeltern. Das wird immer weniger der Fall, weil wir immer, also weil wir alle so große Altersunterschiede haben oder so spät Kinder kriegen, dass die Großeltern in den meisten Fällen dann nicht mehr da sind. Aber ansonsten kommen dann von den Großeltern ausgehen, wenn die nicht mehr da sind, Onkel, Tante, Cousinen und dann deren Nichten zweiten Grades und so weiter. Also da kann man sich mal so eine Übersicht im Internet angucken und für sich mal überlegen, okay, wenn mir heute was passiert, was würde dann passieren? In deinem Fall, du hast ja schon gesagt, deine Eltern leben noch und du hast eine Schwester. Dann wären es erstmal deine Eltern. Genau.
Ich habe vor kurzem tatsächlich witzigerweise eine Doku gesehen über einen Friedhofsbeamten in Berlin, der die Bestattungen durchführt, die kommunalen, von Menschen, die niemanden haben, die sich um deren Bestattungen kümmern.
Ja.
Das sind ein Drittel aller Beerdigungen in diesem Stadtteil in Berlin. Ich meine, gut, das ist jetzt auch Berlin. Fand ich erstmal schon krass. Genau, und da habe ich so ein bisschen, also ich fand das total nett, weil er sich wirklich Mühe gibt und da auch jedem quasi eine würdevolle Beerdigung zu geben, auch wenn sonst niemand mehr da ist. Das ist ja jetzt das eine, diese Person zu beerdigen. Und du hast jetzt schon gesagt, es ist schwierig, wenn kein Testament da ist oder niemand irgendwie Zugriffe hat. Weil, also, was passiert denn dann faktisch mit einer Immobilie, mit den Konten, mit, also wenn jetzt, in diesen Fällen sind ja anscheinend wirklich keine Verwandten da oder niemand, der sich um die Beerdigung kümmert, also wahrscheinlich auch niemand, der erben würde. Was passiert denn dann
Der
damit?
Staat erbt.
Aha.
Es landet im großen schwarzen Loch des Staates. Und da ist, wo mein Herz dann blutet, wo ich sage, wir werden alle irgendwann sterben, aber keiner kann mir sagen, dass er möchte, dass, vor allem wenn man ein bisschen Geld vielleicht hat oder eine Immobilie, dass das dann in der Staatskasse versichert. Man könnte so viel mehr tun und so viel Schönes damit tun. Und man könnte sich das vorher überlegen, wen möchte ich damit noch segnen und was möchte ich da noch hinterlassen auch irgendwie, ne? Also möchte ich auf dieser Erde irgendwie positive Spuren hinterlassen oder bin ich wirklich nur auf der Durchreise und freue mich, wenn ich endlich gehen kann? Ja, und ich frage mich bei diesen hohen Anzahl an Staatsbegräbnissen, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Also für mich sind die schlimmsten Briefe immer gewesen in der Nachlassabwicklung, das mache ich auch nebenbei. Wenn das Amtsgericht schreibt, die Person ist verstorben in der Zeit vom 2. bis 18. September, das heißt, sie lag so lange in ihrer Wohnung und man weiß nicht genau, wann der Todeszeitpunkt eingetreten ist und keiner hat es gemerkt. Und dann denke ich mir, das will ich nicht. Und das ist, warum mir das so ein Herzensanliegen ist. Ich will das nicht für unsere Gesellschaft generell. Und ich fokussiere mich halt jetzt auf die christlichen Singles, wo ich sage, wir als christliche Singles, wir sollten doch den Anspruch haben, dass das keiner erleben muss. Dass wir als Familie Gottes, als Familie irgendwie auch agieren. Und das müssen wir halt neu organisieren, weil eben die ursprüngliche Idee von Familie sich eben nicht für jeden bewahrheitet oder ergibt.
Ja.
Und ich habe solchen Fall erlebt. Ich hatte als Hilfsorganisation waren wir Vermächtnisnehmer oder so. Das heißt, wir haben nicht geerbt, sondern wir hätten Anspruch auf Summe X, Prozentsatz X vom Erbe. Das heißt, es muss festgestellt werden, wie viel hat denn diese Person hinterlassen. Und das war ein Testament, das hatte die Person geschrieben auf ihrem Krankenhausbett, weil ihr vor der OP wahrscheinlich gesagt wurde, das ist eine OP, die könnten sie nicht überleben. Haben sie schon ein Testament und die Person musste dann wohl sagen, nee, habe ich leider nicht. Und hat das wirklich auf den Menüplan vom Krankenhaus geschrieben. Das Testament war am Ende rechtsgültig, weil es den Formvorschriften entsprochen hat. Dann gab es Geschwister, die sind aber irgendwann zurückgetreten, weil das alles sehr kompliziert war. Und es gab eine vorverstorbene Mutter in Australien. Das heißt, die Verstorbene aus Deutschland hatte noch Erbschaftserwartungen aus Australien. Und der Staat, ich glaube, in dem Fall war das das Bundesland Schleswig-Holstein, musste sich damit irgendwie auseinandersetzen. Das wird Jahre dauern.
Ach, krass.
Und das Hilfswerk, was bedacht wurde, ist natürlich schön, aber das wird auch Jahre dauern, bis das festgestellt wird und dann irgendwann was kommt. Was ja ist völlig in Ordnung, aber das hätte auch sie, und da ging es sogar um relativ viel Geld, sie hätte so viel mehr machen können. Sie hätte was Schönes hinterlassen können.
Ja, krass. Ich habe noch eine spezielle Frage, weil mir in der Vorbereitung habe ich auch immer mal wieder so gelesen, dieses Thema Dokumente. Also das eine ist, dass jemand in deine Wohnung kommt oder vielleicht irgendwie auf dein Konto zugreifen kann. Aber im Falle des Falles brauchen die Menschen auch Dokumente von dir, ne? Jetzt tendieren ja wahrscheinlich viele dazu, das inzwischen komplett irgendwie online zu machen. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie das gut gehen kann, dass jemand auf digitalisierte Dokumente zugreifen kann? Oder sollte man da für den Fall alles noch in Papier vorrätig haben?
Also ich bin da manchmal noch ein bisschen oldschool. Es gibt ganz tolle Vorsorgeordner, die man sich kategoriemäßig erstellen kann, wo man, was weiß ich, Kopien von seinen Versicherungsverträgen reintut, die Bankkonten. Da kann man auch aufschreiben, wer zur Beerdigung eingeladen werden soll oder welches der Pastor ist, wie Gemeinde, zu der man gehört. Also wichtige Sachen, dass man einfach an alles denkt. Da ist einfach ein schöner Ordner, der gut übersichtlich ist. Man kann das natürlich auch digital machen und das ist heutzutage auch viel Thema, digitaler Nachlass. Also da geht es ja nicht nur um meine Dokumente, sondern auch meine digitalen Spuren auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen und so weiter, weil die kann auch nicht einfach irgendwer löschen. Da kann
Stimmt.
man, sollte man sich auch ein bisschen Gedanken drüber machen. Prinzipiell finde ich hilfreich ein Passwortmanager, der dann irgendwie wirklich Zugang zu allen meinen Konten hat. Und die Person, die das Hauptpasswort für diesen Passwortmanager hat, die könnte dann theoretisch sich darum kümmern, dass ich von Konten abgemeldet werde. Es geht
Okay.
ja auch um Stromrechnung, Gasrechnung oder was auch immer man da noch für
Ja.
Rechnung hat, Telefon, Handy, dass man Abo-Dienste kündigen kann und so weiter. Früher hat man von der Bank die Kontoauszüge irgendwann bekommen und dann konnte man gucken, was wird da abgebucht und dann hat man dahingeschrieben, Und dann konnte man das kündigen. Heutzutage ist das teilweise eben alles online und digital. Und deshalb hilft es natürlich, wenn man irgendwo so dieses große Passwort hinterlegt, womit jemand Zugriff auf alle digitalen Online-Dienste hätte. Also das ist aber was, wo auch ganz viele noch nicht so weit sind. Digitale Passwortmanager haben immer noch nicht viele Leute, die schreiben immer noch ihre Passwörter überall hin oder nehmen das Gleiche. Das ist ein Invest, den kann ich nur empfehlen, sich damit mal zu befassen. Das ist einmal Arbeit und danach ist das, macht das ganz viel leichter. Also so einen Ordner zu haben, macht es schon leichter, weil wenn jemand weiß, wo der steht, dann gehe ich irgendwann in die Wohnung, wenn ich denn da reinkomme und einen Schlüssel habe irgendwo. Und dann greife ich mir diesen Ordner und dann habe ich erstmal was in der Hand.
Ja, oder überhaupt auch zu wissen oder mal so stehen zu haben, an was muss ich mich denn wenden, ne? Jetzt in meinem Fall. Also gut, man könnte natürlich auf meine Kreditkarten gucken, aber du musst ja erstmal wissen, wo hat diejenige zum Beispiel ihr Konto. Und dann ist das ja inzwischen mit dem ganzen Online-Banking. Also ich brauche hier meinen Fingerabdruck am Handy, um überhaupt irgendwas freizugeben und so, ne? Also es ist ja alles aus guten Gründen, auch inzwischen alles sehr komplex mit der Verifizierung und so. Und wenn ich natürlich noch nicht mal weiß, wo hat diejenige überhaupt ihre Sachen, dann weiß ich ja noch nicht mal, wo ich anfangen soll, ne? Oder wo ich irgendwie
Macht es
mich hinwenden
schwieriger.
kann.
Genau. Zögert es einfach unnötig manchmal hinaus. Und wenn man keine Vollmachten oder irgendwas ausgesprochen hat und jemandem gegeben hat, dann passiert auch einfach erstmal nicht viel, weil man muss dann erstmal warten, bis sozusagen, na, die Sterbeurkunde, die wird dann ausgestellt vom Bestatter, aber bis dann irgendwie eine Testamentseröffnung ist und dann festgestellt wird, wer jetzt sozusagen Sachen machen darf, wer ist gesetzlicher Erbe in dem Fall. Bis dahin kriegt man keine Auskünfte und das kann manchmal ein bisschen dauern, weil die Nachlassgerichte auch teilweise überlastet sind. Das heißt, dann dauert eine Testamentseröffnung länger und dann bis man das Formular hat und so weiter. Das könnte man abkürzen.
Da sind jetzt schon echt viele auch so Kleinigkeiten dabei, wo ich es jetzt schon gut finde, dass wir sprechen, weil das auch Aspekte hat, an die ich, glaube ich, so ja jetzt im ersten Moment auch gar nicht gedacht hätte.
Ja, du warst ja bei dem Friedhofsmenschen in Berlin. Das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Ich bin da immer ein bisschen alleine auf weiter Front, aber die Art der Bestattung ändert sich gerade total in Deutschland. Es gibt Friedhöfe, die haben noch mal ein Stück Land als Friedhofsland sozusagen deklariert und auf einmal will da gar keiner mehr in die Erde, weil diese klassische Bestattung am nächstgelegenen Friedhof wird immer weniger. Also das ist auch schon so eine Frage, die für Freundschaft so einen netten Abend total spannend ist. Wie willst denn du eigentlich mal beerdigt werden? Oder ich sage immer, wollen wir uns nicht zusammen so einen schönen Baum im Friedwald kaufen? Weil da können irgendwie 8 oder 12 Leute drumrum, je nachdem, wo der ist und was das für ein Baum ist und so weiter. Ist auch nicht ganz billig. Also wenn man sich das teilt, wird es natürlich wieder billiger. Aber dann könnte man das so ein bisschen auflockern in Richtung, hey, da treffen wir uns irgendwann alle wieder. Wir werden alle hier um diesen Baum liegen. Und jemand geht eben, wenn man spazieren geht, kann er in diesen Friedwäldern irgendwie trauern und an mich denken. Aber es hat nicht diese, keine Ahnung, wie manche Leute Friedhöfe empfinden. Manche sind sehr schön, manche sind aber haben irgendwie so eine Schwere. Und es gibt auch noch so viele andere Möglichkeiten, sich jetzt bestatten zu lassen, ne? Die Seebestattung kommt jetzt langsam. Dann gibt es irgendwelche Sachen von Einäscherung und dann wird da irgendwie Erde draus gemacht und dann wächst ein Bäumchen draus. Also es verändert sich da gerade so viel. Das ist auch total schwierig. Dann streiten sich die Christen immer darum, Erdbestattung, Feuerbestattung, ist Feuerbestattung überhaupt okay oder nicht? Ich finde dazu nichts in der Bibel. Also, aber die Entscheidung muss auch getroffen werden. Erdbestattung, Feuerbestattung. Und weil es eben so viele Entscheidungen sind, muss man da irgendwie drüber reden, weil wer soll denn das wissen, was du dir da vorstellst? Außer dir ist das völlig egal und man geht einfach nur den billigsten Weg. Ne? Aber das sind so Fragen, also auch in deinem Fall jetzt zum Beispiel deine Eltern, wenn da jetzt was passiert, auf einmal kommen dann nämlich, dann geht es einfach los. Dann müssen in kurzer Zeit Entscheidungen getroffen werden und du stehst da und du selber bist aber ja eigentlich beschäftigt mit Trauern. Weil, ne, jeder weiß, irgendwann werden die sterben, aber wenn die Eltern dann sterben, ist es einfach trotzdem erstmal ein Schock oder traurig und man weiß auch nicht, wie man darauf reagiert. Das ist bei jedem auch anders. Und da kann man die Erben echt total gut entlasten, gerade jetzt, was das Thema Bestattung angeht. Es gibt Leute, die haben ihre Bestattung schon völlig fertig vorbereitet und sogar bezahlt. Ne? Also es gibt richtig so Sterbeversicherungen oder Verträge, die man mit einem Bestatter machen kann, wo man sagen kann, ich gebe dir jetzt schon mal so die grobe Summe, was meine Bestattung, die ich mir so und so vorstelle, kostet. Dann muss niemand dann zusehen, wo er Geld herbekommt, um das zu bezahlen, wenn der Fall eintritt. Niemand muss sich diese ganzen Fragen stellen, weil die Entscheidung habe ich alle schon getroffen. Und die Leute dürfen einfach trauern, ein paar Kleinigkeiten noch übernehmen, aber das ist eine Riesenlast, die man Leuten abnimmt, wenn man sich das schon mal überlegt.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Und das Geld ist auch nicht weg. Das Geld darf nicht gepfändet werden, wenn das da so liegt bei einem Bestatter auf so einem Extrakonto. Ne, das kann dir
Ah
keiner mehr
ja.
wegnehmen.
Ah, okay.
Du weißt also auch gerade als Single, ne, wenn du mal in die Arbeitslosigkeit rutscht oder was auch immer passiert, ne, wir wissen das ja alle nicht vorher, das Geld, dann weißt du wenigstens, das muss keiner irgendwie mal selber bezahlen oder der Staat muss dich beerdigen, sondern da, du hast da für dich gesorgt, wenn dir das wichtig ist. Vielleicht sagt jemand, boah, das ist mir einfach sowieso völlig egal, dann ist das so. Aber man kann da relativ konstruktive Lösungen finden.
Ja, also es ist wirklich gut, da mal drüber zu sprechen, weil ich glaube, das ist ja der Punkt auch als Single, ne? Also ich zum Beispiel, ich habe meine Großeltern auch noch. Also das Ganze ist so in meiner Lebensrealität auch wirklich echt noch weit weg. Aber
Behütet.
das heißt ja für mich als Person auch nichts. Und da hast du schon recht. Und wenn das natürlich in meinem Fall die Eltern sind, also wer will das schon, dass wenn die eigenen Eltern verkraften müssen, dass sie ihr eigenes Kind beerdigen müssen. Das reicht ja schon, dass man sich dann auch noch Gedanken drüber machen muss, was hätte sie denn jetzt gewollt, ne? Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, vielleicht können wir noch mal so zu dem angrenzenden zweiten Thema auch kommen. Vielleicht wird man ja irgendwie auch mal arbeitslos oder selbst wenn man dann alt oder auch sehr alt wird, irgendwann wartet das Thema ja auf einen. Und ich habe das dir so geschrieben in der E-Mail unter dem Stichpunkt, ein Ehepartner wäre eh auch keine gute Altersvorsorge. Ich glaube, es gibt auch ein recht populäres Buch, das sich speziell an Frauen richtet mit dem Titel Ein Ehemann ist keine Altersvorsorge, was, glaube ich, darauf anspielt, dass sich traditionell die Frauen, was die Altersvorsorge angeht, ja auf die Männer verlassen haben. Und wenn man sich aber mal anguckt, was auch auf Social Media so alles stattfindet zum Thema finanzielle Absicherung für Frauen, wie viele Angebote es da inzwischen gibt. Scheinen wir Frauen da so wissenstechnisch und ja, doch nicht so viel aufgeholt zu haben. Auch wenn sich da die Verhältnisse zwischen Mann und Frau ein bisschen geändert haben in den letzten Jahren. Genau, und wenn man natürlich aber auch niemanden hat, der nochmal die zweite Absicherung wäre, ist das natürlich umso mehr ein Thema. Was würdest du denn sagen? Ja, wie sollte man das denn angehen? Also worüber sollte ich nachdenken, wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass ich ja demnächst auch irgendwie, dass mir was passieren könnte, sondern wenn ich eher darüber nachdenke, ich werde alt, komme in die Rente. Wie lange ich Rente brauche, weiß ich nicht. Und dann, genau, muss ich irgendwie auf eigenen Beinen finanziell trotzdem noch stehen. Viele Jahre, viele Jahrzehnte, man weiß es nicht. Was würdest du sagen, wo sollte ich da anfangen, mir Gedanken drüber zu machen? Woher weiß ich denn überhaupt, ob ich da genug dafür tue für das Thema?
Genau, also da kommt jetzt dann die Bankkauffrau in mir hervor. Ist einfach keine schlechte Grundlagenausbildung, schadet nicht. Wir haben immer gelernt in der Bank Risikostreuung. Ne? Also jeder sollte irgendwie ein bisschen sparen und das Risiko streuen, indem er verschiedene Sachen macht. Das war damals richtig, das ist auch heute noch richtig, nur es gab in den letzten Jahren ja eigentlich fast gar keine Zinsen. Also das war einfach generell, finde ich, ein echt schwieriges Thema. Und als geschiedene Frau ist mir auch heute noch wichtig zu sagen, genau, ich verlasse mich da nicht auf meinen Partner. Ich müsste, also ich versuche mein Leben so zu gestalten, dass auch wenn mein Mann was passiert und mein zweiter Mann hatte vor 4 Jahren einen Schlaganfall mit 41, das heißt, das kann ja wirklich auch jederzeit passieren, dass ich mein Leben, das so wie ich wohne, in meinem Fall auch mit den Kindern, das so gestalten kann, dass mir das nicht auf die Füße fällt. Ne? Also wie viel Einnahmen habe ich, wie viel Ausgaben habe ich, kann ich noch an irgendwelchen Dingen was schrauben und verändern? Und genau, komme ich mit der Arbeit, die ich leiste, zahle ich da was auf die Rente ein? Und was mache ich zusätzlich? Das war ja eigentlich jetzt so ein bisschen deine Frage. Und eine Frage hat mir, also ich habe mir, als ich Single war, einen Finanzberater ins Haus geholt, weil auch als Bankkauffrau, ich hatte so ein paar Themen, die mich interessiert haben, aber dieser ganze Bereich, das war nicht meine Leidenschaft in der Bank. Ich war, wie gesagt, zu menschenfokussiert, deshalb bin ich ja auch nicht mehr in der Bank. Und der hat mir gesagt, also es gibt zwei Versicherungen, die existenzsichernd sind und das fand ich hilfreich. Das eine ist eine Haftpflichtversicherung, hat fast jeder Deutsche, aber vielleicht auch nicht jeder. Und eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, gerade als Single. Die sollte man möglichst früh abschließen, weil dann ist sie nicht so teuer und dann kommt man da auch noch rein, weil die sind einfach echt hart, wenn man mal irgendwelche psychischen oder auch körperlichen Gebrechen hatte, die registriert sind oder eben weniger als 10 Jahre zurückliegen, dann nehmen die einen einfach nicht. Das heißt, als junger Single würde ich diese beiden Versicherungen frühzeitig abschließen, weil da geht es einfach auch darum, möglichst lange unabhängig weiterleben zu können. Ne? Wenn ich auf einmal nicht mehr arbeiten kann und ich will eben nicht nur von Hartz IV oder Arbeitslosengeld oder so leben, dann hätte ich eine Berufsunfähigkeitsrente, die mir hilft, selbstständig zu bleiben. Ne? Albtraum ist ja auch, bei Mama und Papa wieder anzuklopfen und zu sagen, ich bin wieder da. So. Also nicht für alle ist das ein Albtraum, aber für manche. Und das heißt, ja, sich frühzeitig erstmal um diese Versicherungsthemen. Ich würde jetzt nicht alles absichern. Ich finde das auch teilweise, ne, muss man sich einfach gut überlegen. Aber das, die Frage Existenz sichern finde ich wichtig, ne, weil das kann dir, ne, ein großer Haftpflichtfallschaden von 1 Million, der macht dich insolvent. Also da bist du erstmal, die meisten Leute können das nicht aus der Portokasse bezahlen. Und dann ist es immer das Gesamtbild. Also wir haben in Deutschland die Struktur, es gibt Menschen, die werden viel erben. Und es gibt Menschen, die werden nichts erben. Und das ist, da gibt es auch ein Buch drüber von einer jungen Frau, die, das heißt, ich glaube, wir erben, wo sich einfach auch die Wege sehr trennen. Ne? Leute, die immer noch versuchen, in den Großstädten die Wohnungsmieten zu bezahlen und die auf einmal erben und rausziehen und sich ein Eigenheim kaufen. Ne? Also Eigenheim ist natürlich generell Immobilien oder eine eigene Wohnung, ist eine Art von Altersvorsorge. Ich finde es auch schade, dass das in Deutschland so wenig frühzeitig angegangen wird, dass man nicht einfach frühzeitig anfängt zu sagen, ich versuche eine Wohnung zu kaufen und baue mir damit ja schon irgendwie was auf und mache mich irgendwo unabhängig. In anderen Ländern wie in Holland, da gibt es kaum Mietwohnungen. Ja, da wird immer gekauft, da sind auch immer, also, ne, und wir ziehen von einer Wohnung in die anderen und am Ende kriegen immer Leute, die schon viele Immobilien haben, noch mehr Geld durch die Mieteinnahmen und das finde ich schon ein System in Deutschland. Das fängt schon in der Bank an. Das war mein Problem in der Bank schon, dass wir Menschen nicht ermöglicht haben, frühzeitig eine kleine Wohnung zu kaufen, auch wenn sie die gar nicht abbezahlen am Ende, aber sie haben dann Eigenkapital aufgebaut, auch wenn sie da in der Rente vielleicht ausziehen müssen, aber sie haben Eigenkapital. Ne? Und das wird denen schon nicht ermöglicht. So, als Frau würde ich sagen, tu halt, was du kannst. Also in den meisten Fällen ist es ja nicht so, dass man möglichst sparsam lebt und am Monatsende hat man noch Restgeld auf dem Konto. In den meisten Fällen, das, was da ist, ja, das ist dann auch irgendwie weg. Wenn ich aber monatlich eine gewisse Summe irgendwo einzahle oder von einer gewissen Summe irgendwas kaufe, dann ist mein Konto auch am Monatsende leer, aber ich habe was zur Seite gelegt. Und wie man das jetzt macht, da muss man einfach wirklich, also ich persönlich, als gerade im christlichen Bereich, finde die Plansekur da einfach einen ganz guten Anbieter, die unabhängige Finanzberater haben. Und die stellen auch am Anfang meistens erstmal die Frage, wie willst du denn leben? Willst du ein Eigenheim? Das ist, ne, muss ja nicht jeder haben, aber wenn du das möchtest, dann musst du andere Entscheidungen treffen, als wenn du ein Lebemensch bist und sagst, nö, ich brauche auch eigentlich nur ein kleines Zimmer oder eine kleine Wohnung. Ich reise gern. Ich will mir die Welt angucken. Das ist mein Lebenstraum und mein Ziel. Ich brauche auch nicht viel zum Leben. Dann musst du dir andere Fragen stellen. So. Und dann musst du gucken, macht mein Arbeitgeber, also, ne, bin ich angestellt oder selbstständig, ist noch eine richtig wichtige Frage. Ne? Die Selbstständigen müssen was machen, weil die zahlen ja gar nicht in die gesetzliche Krankenversicherung ein. Und die Angestellten müssen gucken, was habe ich eigentlich für einen Arbeitgeber? Zahlt er mir vermögenswirksame Leistungen oder muss ich das selber ansprechen? Nicht jeder Arbeitgeber sagt, dass er das macht. Hat er eine betriebliche Altersvorsorge? Und wenn nicht, warum eigentlich nicht? Und ich möchte das aber gerne. Ne? Also da auch bei den Arbeitgebern ein bisschen zu gucken. Gerade bei denen, die vielleicht nicht so viel Gehalt zahlen, aber die durch solche Zusatzleistungen jemanden für später absichern können. Und dann kann man natürlich privat gucken, kaufe ich ein paar Edelmetalle, fange ich an mit so ETFs oder Wertpapieren mich zu beschäftigen. Das ist zum Beispiel fast gar nicht meins, damit habe ich wenig gemacht. Aber da muss man einfach ein Gefühl für entwickeln. Oder ja, lege ich einfach wirklich zu Hause auch ein bisschen was zurück, dass ich einfach weiß, ich habe hier auch mal Notgroschen. Ein Tipp meines Finanzberaters damals war, 3 Monatsgehälter sollte man zur Verfügung haben. Ne, dass man zur Not 3 Monate irgendwie klar käme. Fand ich einen schönen Zielwert, ne, dass man weiß, 3 Monate kann ich mal überbrücken. In unserem System greifen ja dann auch irgendwelche Systeme. Aber man kann eben über Kleinstbeträge schon in jungen Jahren eben für später doch einiges machen. Dann gibt es den ganzen Bereich Lebensversicherung. Da muss man halt gucken, was da gerade so möglich ist. Aber genau, also man sollte sich das ein bisschen breiter angucken und einfach Hilfe holen. Also da finde ich gerade so unabhängige Finanzberater, finde ich da. besser, weil jetzt die eigene Hausbank, wenn man überhaupt noch eine Bank hat mit Filiale und nicht digital eine Bank hat, auch wieder eine Veränderung, die ist, in den 90ern war das anders. Die machen einfach Umsatz mit den Produkten, die sie dann verkaufen, aber die sind breiter aufgestellt. Die Hausbanken haben normalerweise Kooperationspartner, ne? Jede Sparkasse hat die Schwäbisch Hall als Bausparinstitution dahinter und die Banken, die Volksbanken haben die R&V-Versicherung oder die, ich weiß gerade nicht mehr, wie die da heißen, die Bauspar-Kooperationspartner. Das heißt, die machen dann auch nicht so ein breites Angebot, sondern die haben engere Kooperationspartner. Und die unabhängigen Finanzberater, die haben dann einen breiteren Überblick, weil denen ist das völlig egal. Die kriegen immer irgendeine Provision. Die haben natürlich gewisse Präferenzen. Niemand ist nur objektiv. Aber als wir zum Beispiel unsere Hausfinanzierung gemacht haben, wir haben uns drei Angebote geholt. Ne, wir hatten eine externe Finanzberaterin, dann waren wir bei einer ganz normalen Lebensversicherung, die machen auch so langfristige Baufinanzierung und dann bei irgendeiner Bank. Und dann haben wir uns einfach geguckt, was passt da zu uns und was finden wir besser. Und die einen sind sehr auf Sicherheit, die anderen gehen da eher strategisch ran, ne? Also sich da auch mal zwei, drei Meinungen einzuholen. Das finde ich auch noch gut. Und bei einem Finanzberater muss vielleicht auch die Chemie irgendwie stimmen. Ich muss denen ja vertrauen, ne? Ich lege da ja dann alles offen, im Idealfall oder im besten Fall, damit er jetzt gute Entscheidungen für mich treffen kann. Aber gute Finanzberater stellen einem eben, die wollen nichts verkaufen, sondern die stellen einem die richtigen Fragen, dass man weiß, was zu einem passt.
Ja, ich habe da, glaube ich, zwei oder drei Gedanken dazu. Zum einen finde ich es spannend, dass du jetzt so ein bisschen auch sagst, ETF war nicht so deins oder wir haben geguckt, womit fühlen wir uns gut. Also, weil ich glaube, bei vielen ist ja wirklich dieses Thema mit Anlegen, Vorsorgen, irgendwie Rücklagen aufbauen. Wenn man da Bock drauf hat und sich damit auskennt und mit sowas auch aufwächst, weiß ich nicht, dann hört man jetzt wahrscheinlich schon gar nicht mehr zu. Bei vielen ist das aber eben nicht so. Und dann ist das ja wirklich wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Fass ohne Boden. Aber vielleicht auch die Herangehensweise, mal zu sagen, womit fühle ich mich denn wohl oder wofür kann ich denn vielleicht ein Mindestmaß an Interesse aufbringen? Ne? Also so dieses, mich mit einer Eigentumswohnung zu beschäftigen. Du hast jetzt auch gesagt, ja, vielleicht bezahle ich die nie ab, aber ich baue irgendwie Vermögen auf. Oder Edelmetalle, genau, oder eher so Aktien. Also das sind ja ganz unterschiedliche Sachen. Und vielleicht sich erstmal die Frage zu stellen, wofür bringe ich denn vielleicht ein Mindestmaß an Interesse auf? Wenn du jetzt auch sagst, man muss nicht alles machen. Das fand ich gerade einen ganz interessanten Gedanken. Das habe ich mich so auch noch nie gefragt. Ich bin auch immer eher so, oh, weiß ich nicht, muss ich mich damit jetzt beschäftigen? Und genau, wenn du sagst, Finanzberater, das kann ich auch nur empfehlen. Ich habe das während meiner Angestellten-Tätigkeit dann auch mal gemacht über die Verbraucherzentrale. Da
Auch
hat man
gut, ja.
einen kleinen Beitrag gezahlt, aber das war völlig unkompliziert. Das war online. Und das hat mich wirklich zum ersten Mal gezwungen, wirklich mal mir so einen genauen Überblick zu verschaffen, auch was gebe ich eigentlich aus und solche Sachen. Das hat mir auch in der Hinsicht total geholfen, weil der mit mir zum Beispiel mal ausgerechnet hat, die Rentenlücke, ein Begriff, der mir bis dahin auch noch überhaupt nichts gesagt hat. Also der guckt mal anhand dessen, was man im Moment verdient, anhand dessen, was man nach dem aktuellen Rentenbescheid irgendwann mal bekommt als gesetzliche Rente,
Theoretisch,
theoretisch, genau. Und
genau.
wie groß ist denn quasi der Gap, wenn ich meinen Lebensstandard zumindest einigermaßen halten möchte, den ich quasi selber auffüllen muss? Und was heißt das runtergerechnet auf die Jahre, die ich quasi noch arbeite? Fand ich total spannend, hätte ich selber überhaupt nicht gewusst, wie ich so. Also genau, das ist zwar jetzt alles inzwischen auch schon wieder hinfällig, weil ich inzwischen auch selbstständig bin seit letztem Jahr. Und da stellen.
Aber dann kann man das mit der Situation nochmal
Genau,
durchrechnen, ne? Also,
total.
das ist ja, also, das hilft halt immer mal. Also, das sage ich auch bei der Testamentsgestaltung. Manchmal ist es sinnvoll oder eigentlich unumgänglich, sich einen Fachmann zur Seite zu holen, weil es ist zu komplex. Außer man ist so ein absoluter Nerd und hat richtig Bock, sich in so ein Thema so richtig reinzuarbeiten. Aber dann hat man immer noch nicht, dann hat man das Wissen, aber nicht die Erfahrung. Ne? Und Leute, die sich jahrelang mit dem Thema Finanzen beschäftigen oder Juristen, die eben das Thema Erbrecht als Fachgebiet haben und jahrelang jetzt das auch schon gemacht haben und Erfahrungswerte gesammelt haben, die können einen einfach gut beraten. Die machen das aber auch unterschiedlich. Selbst bei einem Juristen gehst du zu zwei Erbrechtsanwälten, bin ich mir ziemlich sicher, dass die ein bisschen was Unterschiedliches sagen. Aber ne, am Ende müssen wir mündig sein und Entscheidungen treffen, für die wir dann auch gerade stehen. Oder am Ende baden wir es ja dann auch irgendwie aus. Oder ne, wir müssen dahinter stehen können. Und die Frage im Alter ist natürlich auch immer, da komme ich jetzt so ein bisschen zu dem anderen Thema vom MWAG e.V., also Solo und Co. und die Fachstelle Gemeinschaft. Wie will ich denn im Alter leben? Also ich frage mich auch ganz viel, also ja, du könntest jetzt deine Rentenlücke auffüllen, weil du deinen Lebensstandard von heute weiter halten möchtest. Oder kann ich mir auch vorstellen, im Alter, weiß ich nicht, ich lebe vielleicht in einem ganz anderen Land oder ich möchte mich irgendwie in irgendeiner Gemeinschaft anschließen, vielleicht auch schon noch in gar nicht so alten Jahren, sondern schon früher, weil ich finde momentan, wir haben so viele Themen, wir haben Pflegekräftemangel, wir wissen nicht, ob wir eine Rente bekommen, dann sind wir so viel Einzelhaushalte, das spricht eigentlich dafür, wir müssen eigentlich anfangen, uns wieder in Gemeinschaften zusammenzuschließen, in irgendeiner Art und Weise. Also ich spreche ja jetzt hier überhaupt nicht von einer WG oder so, kann es auch sein, es gibt so viele andere Möglichkeiten und Formen. Und dann bekommt die Altersvorsorge schon wieder eine ganz andere Thematik, weil dann ist gar nicht das Finanzielle und das Versicherungstechnische so wichtig, sondern dann habe ich mir vielleicht ein gemeinschaftliches Netz geschaffen, durch das wir uns gegenseitig tragen mit dem, was jeder damit reinbringt.
Ja, total. Also genau, das mit der Rentenlücke, da hast du total recht. Da ist natürlich auch erstmal die Frage, wie möchte ich leben? Genau, und da ist das Finanzielle nur der eine Punkt davon. Ja, das stimmt. Und da habe ich auch das Gefühl bei diesem Thema Wohnform. Also ich finde es auch total spannend und würde mir aber auch wünschen, dass das irgendwie, ja, vielleicht öfter mal Thema ist, weil ich glaube, habe auch das Gefühl, dass das für viele erst so in den Blick kommt, wenn man merkt, okay, eigene Familie wird vielleicht nichts mehr, oder wenn man merkt, ich werde wirklich tatsächlich älter, aber je älter man wird, umso schwieriger wird es dann ja auch nochmal, ja, weiß ich nicht, den Wohnort zu ändern oder sich vielleicht nochmal in ein komplett anderes Lebensumfeld einzufinden, ne? Also wie du schon sagst, sollte man das vielleicht einfach schon viel eher mal gedanklich durchspielen, was kann ich mir denn vorstellen und was nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte vielleicht auch an meiner Lebensform oder an meinem Umfeld noch mal was ändern, das ist ja dann auch nichts, was sich von heute auf morgen ergibt. Das muss ja irgendwie auch passen, ne? Das braucht ja irgendwie auch Zeit, um zu reifen oder um da
Und
was
es braucht
Passendes
Mut.
zu
Es braucht am
finden.
Ende Mut. Also es geht mir ganz viel gerade immer um die Frage, suche ich ernsthaft Gemeinschaft oder will ich nur nicht alleine sein? Das ist für mich ein riesiger Unterschied. Ganz viele sagen, ja, Gemeinschaft wäre schön, aber ich glaube, eigentlich steckt dahinter die Sache, ich will nicht alleine sein und ich will vor allem nicht alleine sein im Alter. Wenn ich wirklich Gemeinschaft suche, dann kostet es Mut. Aber ich persönlich bin Mensch, ich bin lieber mutig, als dass ich meinen Alltag durch Angst bestimmen lasse. Ne, weil ich dann Angst habe, oh, wie soll das im Alter werden? Und wer hilft mir denn jetzt, wenn ich mal die Treppe runterfall und dann nicht laufen kann? Und ich glaube, also rein biblisch gesehen, wir sind ja für Gemeinschaft gemacht. Gott hat uns als Gemeinschaftswesen gemacht. Und nur, weil wir uns das leisten können in Deutschland und auch egal ob Frau oder Mann, alleine zu leben, und alleine durchs Leben zu gehen, diese ganze Individualismus-Schiene, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, das ist mal schön und das hilft einem auch herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Aber für mich, wenn man dann verpasst, sich wieder an verbindliche Gemeinschaften anzudocken, ne, wo man Zugehörigkeit sich einander schenkt, also wo man wirklich auch füreinander einsteht, wo man über Vorsorge sprechen kann und wo man wirklich auch von dem anderen weiß, wie es dem geht und was seine Probleme oder Herausforderungen oder so sind, dann wird es schwierig, weil je länger man alleine bleibt, desto schwieriger wird es, glaube ich, sich in so Gemeinschaftsgefüge einzusetzen, weil man einfach seinen Stiefel fährt. Und ich erlebe das, wir haben einige ganz tolle Gemeinschaftsformen. Wir hatten eine mutige Singlefrau, die wollte immer Großfamilie haben, die kam aus einer Großfamilie, hat sich nicht ergeben. Die hatte den Mut, irgendwann nach einem Seminar von uns eine Familie mit 4 Kindern damals zu fragen, könnt ihr euch vorstellen, mit mir Lebensgemeinschaft zu leben? So. Die kannten sich schon, ne? Die mochten sich, das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Und dann haben die natürlich erstmal besprochen, was heißt denn das jetzt für uns? Und dann war das, glaube ich, für ein paar Jahre hieß es einfach nur, dass die sonntagsabends zusammen Abendbrot essen, füreinander beten, Anteil haben an dem Leben des anderen und sich vielleicht hier und da unterstützen und ich glaube, einmal im Jahr in Urlaub fahren zusammen oder so, ne? Also die haben dann einfach Sachen festgelegt, was heißt unsere Gemeinschaft? Und irgendwann ist es dann so weit gekommen, da hat die Singlefrau ein Reihenhaus gekauft, neben der Familie, die dann auch irgendwann 5 Kinder sogar hatten. Das heißt, die Familie war total happy. Sie hatten nebenan Ausweichmöglichkeiten, wenn Besuch kam. Sie hatten nebenan ein extra paar Hände. Die essen heute noch jeden Abend zusammen Abendbrot. Die Kinder gehen rüber und fragen, was es drüben zu essen gibt, falls das besser schmeckt als bei Mama. Also, ne, jeder hat sein Reich, jeder hat seine Individualität, aber es gibt verbindliche Zugehörigkeitsvereinbarungen, die man miteinander trifft und die man auch bestimmt mal verändern kann. Und für beide ist es eine Bereicherung.
Ja.
Auch für die Familie mit den Kindern. Die Kinder sind ja auch irgendwann weg. Dann hängen
Total.
da die beiden Eltern und freuen sich vielleicht, wenn da noch mal eine dritte erwachsene Person ist, mit der man einfach mal sich austauschen kann, oder sich die Frauen gehen dann mal weg und der Mann hat da seine Ruhe, was, wie auch immer. Und da haben wir ganz viele Geschichten, wie Menschen Gemeinschaft gewagt haben. Und wir schulen dazu auf, wir machen ganz viele Seminare zum Thema, was heißt eigentlich Gemeinschaft? Über welche Themen muss man in Gemeinschaft eigentlich sprechen? Was sind meine persönlichen Bedürfnisse und auch Grenzen? Und wie kann ich die auch liebevoll kommunizieren? Ne? Also, aber am Ende braucht es Mut. Ne? Also ganz viele, wie gesagt, rufen dann bei uns an und fragen, ja, ich gehe jetzt bald in Rente, hättet ihr da irgendwas, wo ich mitwohnen kann? Dann denke ich immer, ihr seid echt fies. Weil das gemachte Nest, klar, würde ich auch von träumen, ganz toll. Ich gehe da irgendwo mit hin, die kochen sowieso, da esse ich noch mit und ein paar Sachen, wozu ich Lust habe, da helfe ich vielleicht auch ein bisschen mit. Aber ansonsten will ich eigentlich weiterhin meine Ruhe haben, aber mein Alltag soll ein bisschen erleichtert sein, ich will nicht alleine sein. Das ist nicht Gemeinschaft.
Ja. Ja, und ich finde es gut, dass du das auch so erzählst, dieses Beispiel. Ich glaube, so dieses Thema Leben in Gemeinschaft oder Lebensgemeinschaft hat auch noch, hat bei vielen oft noch so dieses Klischeebild von, oh je, dann wohne ich irgendwie mit 10 Leuten irgendwie in einem Haus und habe keine Rückzugsmöglichkeiten und muss mir mit allen das Bad teilen oder so. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, verbindlich irgendwie Gemeinschaft zu leben, ganz unabhängig davon, welche Wohnform das dann auch annimmt.
Genau.
Das finde ich, ja, das finde ich total spannenden Gedanken. Das finde ich total wichtig, darüber nachzudenken. Ich glaube, einerseits auch je länger man natürlich alleine in seiner eigenen Wohnung wohnt, umso mehr Mut braucht es, ne? Und umso schwieriger wird das dann auch nochmal da vielleicht wieder rauszutreten. Und wie du aber auch sagst, auch dass ich Familie irgendwann vielleicht noch habe, heißt erstens nicht, dass ich diese Familie im Alter ständig um mich habe oder dass dieser Ehepartner im Alter noch da ist. Also so dieser Gedanke so, naja, ich warte jetzt mal, vielleicht kommt ja irgendwann noch die Familie oder der Ehepartner. Naja, das heißt aber auf lange Sicht halt auch noch nicht, ne? Noch nichts.
Nee, also man, es gibt ja auch als junge Familie, die kann ja nichts Besseres passieren, als wenn noch ein Single in der Nähe dabei wohnt, der sich freut, auch mal sich um deine Kinder vielleicht zu kümmern, und im Gegenzug freut sich der Single, mit am Essenstisch zu sitzen, weil wenn eine Familie kocht, da ist ja immer Essen übrig. Und für die Kinder ist das ein Traum. Also meine Kinder lieben es, wenn wir Besuch haben und wenn Leute hier mal längere Zeit mit dabei sind. Als mein Mann den Schlaganfall hatte, konnte meine Tochter Hilfe holen. Sie ist in unsere Wohnung oben hingegangen und hat gesagt, der Papa ist umgefallen. Und dann war da Hilfe, ne? Also das sind auch ganz pragmatische Sachen. Aber gerade genau, also das ist natürlich, ich habe letztens mit einer Frau gesprochen, die bei uns im Netzwerk aktiv ist und die wohnt mit einer älteren Frau zusammen, die Witwe ist, der Mann eben verstorben vor einigen Jahren und die großen Kinder alle unterwegs, und auch in der heutigen Welt wohnen die ja auch meistens nicht gleich um die Ecke, sondern ein paar hundert Kilometer oder auch in anderen Ländern entfernt. Und die leben eine ganz tolle Wohngemeinschaft. In dem Fall ist es in einem Haus, aber das ist eben so groß, dass man sich da auch wirklich genug Räume hat. Ne? Das ist dann nicht dieses WG-Zimmer und wir teilen uns irgendwie alle ein Badezimmer. Und es ist so schön, wie die davon berichten. Und es geht auch darüber hinaus. Ne? Also wirklich, dass die ältere Frau mit den erwachsenen Kindern und Enkelkindern auch die jüngere Frau mitnimmt zu den Familienfeiern. Das ist eigentlich so sozusagen wie die Tante jetzt. Ne? Also die gehört einfach dazu. Und die teilen sich den Alltag, die fahren zusammen in Urlaub, die unterstützen sich, und auch ist auch eine ganz tolle Art von Wohnform, wo ich auch dachte, finde ich toll. Also, und die haben sich das gut überlegt. Die haben, glaube ich, ein Jahr sich intensiv kennengelernt, sich die Themen vorgenommen, über die man so sprechen muss. Was bedeutet das jetzt für dies, und wie machen wir das eigentlich finanziell? Und gibt es gewisse Regeln bei dir im Haus? Weil in dem Fall hat man ja nicht zusammen sich eine Immobilie gesucht, die man dann zusammen bewohnt hat, sondern die jüngere Singlefrau ist bei der Älteren ja in das Familienhaus mit eingezogen. Ist auch nochmal eine andere Situation, ne? Als, ne, wenn wir sagen, hier, wir haben da eine Immobilie, jeder muss 100.000 Euro mitbringen und dann können wir da rein. Da kriegen auch viele Leute wieder Angst, weil auf einmal gehe ich ja einen großen Schritt ein, wenn ich finanziell mich da so einbringe.
Ja, total, genau.
Aber es gibt so coole Geschichten. Es gibt zwei junge Familien, die haben jetzt in der Nähe von Salzwedel ein Kloster gekauft.
Oh, wow, spannend.
Mit kleinen Kindern und keine Ahnung, wie die es machen. Und es ist spannend, deren Newsletter zu lesen und zu gucken, was sich da entwickelt, wie die Menschen drumherum darauf reagieren und wie die mutig jeden Tag einfach einen Schritt weitergehen und auch nicht wissen, wo sie genau rauskommen. Aber sie hatten den Mut zu sagen, wir wollen das und wir machen das jetzt.
Ja.
Und natürlich muss die Chemie stimmen. Also, ne, du kannst das nicht mit irgendwem machen, das ist klar. Aber du musst eine Bereitschaft, du musst es wirklich wollen. Ne? Also es darf nicht nur eine Strategie gegen Einsamkeit sein, du musst Gemeinschaft wollen und du musst eben auch was investieren. Also Zeit, vielleicht auch Geld und vielleicht auch hier und da deine Verhaltensweisen ein bisschen ändern oder deine Zeit, die du für dich alleine zur Verfügung hast, weil Gemeinschaft braucht natürlich auch den Austausch untereinander.
Ja, absolut.
Und dann bekommt das ganze Vorsorgethema wieder eine ganz andere Relevanz.
Ja.
Ne? Da musst du nicht nur für dich selber alleine vorsorgen, sondern klärt man das auch in so einer Gruppe und sagt hier, im Falle von, wie machen wir das?
Ja. Ja, das ist echt nochmal ein super spannender Aspekt von dem ganzen Thema, den ich jetzt, ja, also wie weitreichend der wirklich da dazugehört, genau, ist mir jetzt, glaube ich, auch gerade echt nochmal so aufgegangen.
Ja, vor allem in unserer Zeit, wo sich diese Entwicklung der Gesellschaft, die müssen wir ja im Blick haben,
Ja,
ne?
total.
Wir schimpfen auf die Regierung und die Regierung setzt sich das als Thema. Einsamkeit ist irgendwie gefährlich und schwierig, macht ja auch krank. Es gibt eine Einsamkeitsministerin ich glaube, in England oder in
Ja, in
Dänemark, ich weiß es
England.
gerade nicht aus England. Ja, das kann man alles machen, aber am Ende fängt es ja bei uns an. Und das hat ja auch was von Vorsorge zu tun, ne? Wenn ich mich da anders orientiere, dann bin ich im Alter nicht alleine und dann habe ich auch vielleicht ein Konstrukt, in dem auch Pflege nicht so ein großes Thema ist, was ich versuche, über irgendwelche Versicherungen abzudecken, weil wenn die Versicherung, wenn ich keine Menschen habe, die ich bezahlen kann, dann pflegt mich auch keiner. Also wir können das nicht alles mit Geld lösen, sondern eigentlich müssen wir wieder zurück uns besinnen auf die menschliche Ebene und sagen, wir sind Familie Mensch. Und wir strukturieren uns jetzt neu und anders, weil sich das eben mit den klassischen Familienstrukturen teilweise so leider nicht ergibt für alle.
Ja. Ja, also da steckt, glaube ich, ganz viel drin, wo man mal so ein bisschen in sich gehen kann. Ja, und sich vielleicht selber einfach echt mal herausfordern kann, sich mal ehrlich ein paar Fragen zu stellen, weil wie du schon sagst, es hilft nicht nur zu sagen, ja, es wäre schön, wenn das und das mal für mich da ist oder wenn da und da mal jemand das für mich tut, sondern es heißt einfach bei manchen Punkten mir heute schon Gedanken zu machen und heute vielleicht einfach auch schon was zu investieren und mich dabei auch zu fragen, was bin ich denn bereit zu tun oder reinzugeben, sei das jetzt finanziell in manchen Punkten, die wir jetzt besprochen haben, oder jetzt eben auch ja so zwischenmenschlich oder in meiner Lebensform.
Ja, und man muss konkret werden, ne? Man, also da nur drüber zu reden, das reicht halt nicht.
Ja. Jetzt habe ich das so verstanden, dass ihr da auch eine Anlaufstelle seid. Das heißt, dass es gibt auch Angebote, wenn ich mich mit diesem Thema Gemeinschaft stärker auseinandersetzen möchte. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Mit dem Thema Gemeinschaft, da gibt es bei uns die Fachstelle Gemeinschaft, wobei wir da gerade wirklich, also wir träumen von einer Plattform, in der wir Menschen digital zusammenbringen können, damit die sich finden. Weil es gibt ja auch Leute, die uns anrufen und sagen, ich habe hier ein Haus. Aber ich kann ja nicht wahllos da irgendwelche Leute in dieses Haus setzen. Ne? Das heißt, wir träumen eigentlich hier langfristig davon, dass wir irgendwann eine Plattform haben, wo sich Menschen finden, weil sie wissen, was sie suchen und manche wissen, was sie anbieten können. Und das können wir nicht manuell übers Telefon oder per E-Mails lösen. Was wir aber schon machen, damit Menschen sich wirklich ernsthaft mit Gemeinschaft auseinandersetzen, ist eben, dass wir Online-Schulungen haben, die nennen sich Together, wo man sich mit dem Thema Gemeinschaft und was das eigentlich alles bedeuten kann, auseinandersetzt. Und die eigentliche Idee von dem Konzept ist auch, dass wenn sich in diesem Online-Kurs Menschen treffen und kennenlernen, die merken, ach, ich finde dich irgendwie nett oder du hast ähnliche Ideen, wie du gern leben würdest, dann gab es schon die Fälle, dass sich daraus zum Beispiel, wir nennen das Zelle, eine Zelle entsteht. Eine Zelle ist eine verbindliche Gruppe von Menschen, die sich für eine gewisse Zeit Zugehörigkeit schenken. Also da hat es noch gar nicht damit zu tun, wir wohnen jetzt gleich zusammen und ziehen in irgendwo ein, sondern wir verabreden uns zum Beispiel für ein Jahr, dass wir uns regelmäßig online treffen und vielleicht noch mal einmal zusammen in Urlaub fahren oder 2 Wochenenden zusammen verbringen. Und wir möchten Zugehörigkeit leben. Wir möchten den anderen teilhaben lassen. Wir erlauben dem anderen in mein Leben hineinzusprechen und wir gucken, wie wir miteinander klarkommen und ob sich daraus mehr entwickeln kann. Also das ist wirklich mit ziemlich wenig Risiko und Invest, außer dem zeitlichen und der Verbindlichkeit eben für zum Beispiel den Zeitraum von einem Jahr. Also das kann man miteinander aushandeln und dann kann man nach einem Jahr nochmal fragen, ne? Also wir haben das jetzt mit einer befreundeten Familie auch gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir treffen uns 4-mal im Jahr in Präsenz. Wir haben beide Kinder. Wir möchten auch, dass die Kinder gute Zugänge zu den anderen Erwachsenen haben, weil wir uns eben gegenseitig auch einsetzen für den Fall, wenn die Eltern versterben. Beide Eltern. Ne, wo gehen meine Kinder denn dann hin? Und das will ich nicht, dass die dann irgendwo hingehen, wo sie sich nicht wohlfühlen oder wo sie die Leute nicht gut kennen. sondern ne, das haben wir eben so besprochen und haben verbindlich vereinbart, wir treffen uns im Jahr viermal digital, viermal Präsenz, einmal im Monat digital oder so, wenn wir das hinkriegen, und wir fahren mindestens alle 2 Jahre zusammen in Urlaub.
Ah, spannend.
Ne, also das muss man einfach, das ist so das Ziel, wo wir Leute hinbringen wollen. Man muss verbindlicher werden. Verbindlichkeit ist momentan auch ein schwieriges Thema in unserer Gesellschaft. Und dann haben wir auch einfach ein Materialheft, das heißt Gemeinschaft gestalten. Da kann man sich einfach, man kann das alleine durcharbeiten, aber das könnte man auch mit einem Hauskreis oder ein paar Freunden durcharbeiten, wenn man Lust hat, sich mit dem Thema Gemeinschaft mal so ein bisschen warm zu machen und auseinanderzusetzen, zu gucken, hey, was wäre ich denn für ein Typ? Was könnte ich mir denn überhaupt vorstellen? Und kommt das überhaupt in Frage? Es darf ja auch sein, dass jemand sagt, es ist einfach nicht meins.
Super. Also da sind auf jeden Fall schon mal einige Startpunkte, von denen aus man sich mit dem Thema beschäftigen kann. Ich werde das auf jeden Fall unten in den Shownotes verlinken, dass man das gut findet. Genauso wie dieses Wochenende zum Thema Vorsorge, von dem du gesprochen hast. Anfang März ist das.
Genau.
Weißt du, wo genau das ist? Hast du das gerade spontan im Kopf?
Genau, wir machen vorher nächste Woche noch ein Online. Ich weiß nicht, wie schnell du den Talk
Ja, das wird
online
wahrscheinlich
bringst.
nichts mehr.
Genau, aber regelmäßig machen wir online in Form ein Seminar, das wir in 2 Teile machen. Das heißt Dinge regeln. Da geht es schwerpunktmäßig erstmal nur um Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Und die Idee ist, dass wir das in 2 Terminen machen, dass wir im ersten Termin natürlich darüber aufklären und informieren und auch die Fragen uns anhören, was wollen die Leute eigentlich wissen. Und dann geben wir sozusagen 3, 4 Wochen Hausaufgabenzeit, dass sie sich versuchen, darum zu kümmern und diese Deadline haben, dass
Ach,
bis
cool.
zum nächsten Termin haben sie es entweder fertig und dann können wir uns alle freuen, oder sie können uns erzählen, woran es denn hakt und warum sie es nicht fertig haben. Also wir wollen versuchen, Möglichkeiten zu finden, dass man dieses, man schiebt das Thema auf dem Schreibtisch immer weiter nach hinten, dass wir dem entgegenwirken. Und neben dieser Online-Schiene, genau, machen wir im März, vom 7. bis 9. März in Krehling, im geistlichen Rüstzentrum Krehling, also Walsrode im Harz, ein Wochenende, das ist diesmal nur von Freitag bis Sonntag. Da werden alle Themen angegangen, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, ein bisschen auch Betreuungsverfügung und eben Testament und Nachlass. Und dabei ist eine Ärztin dabei, da ist ein Anwalt dabei, ich bin da dabei, und da ist das Ziel, wer es schafft, also es wird auch Freiräume geben, wo man einfach versucht, wenigstens zum Beispiel die Patientenverfügung am Ende dieses Wochenendes fertig zu haben.
Cool, voll gut. Das verlinke ich unten
Genau.
auf jeden Fall auch nochmal mit.
Ja, da sind noch ein paar Plätze frei.
Sehr gut, cool. Also, wenn ihr das jetzt hört und das für euch ein Thema ist, dann schaut da auf jeden Fall gleich mal rein. Marion, mit Blick auf die Zeit, jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen und ich finde es toll und ich glaube, ich könnte auch noch 10 Fragen stellen, aber gibt es denn zum Schluss noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne noch erwähnen oder da würdest du gerne noch was ergänzen?
Naja, einfach wirklich zu ermutigen, bleibt bei dem Thema nicht alleine. Das sollte man nicht mit sich selber ausmachen. Ne? Also ins Gespräch gehen mit der eigenen Familie oder mit Freunden und sich nicht abschrecken lassen von der Vielfalt der Themen. Nimm dir ein Thema vor. Und wenn du sagst, dieses Jahr ist es nur die Patientenverfügung, die hängt ein bisschen zusammen mit Organspendeausweis, ja oder nein, dann ist das ein Thema. Und wenn das das Ziel ist, das dieses Jahr anzugehen, dann hast du das vielleicht schon mal erledigt. Und dann kann man sich das nächste nehmen.
Voll. Das würde ich auch so sagen. Und ein was mir vorhin auch noch in den Kopf kam, es kann ja durchaus erschlagend sein, wenn man sich anguckt, okay, ich möchte mir professionelle Hilfe holen oder ich möchte mich beraten lassen. Mit wem mache ich das jetzt oder wem kann ich da vertrauen? Auch da fragt in eurem Umfeld nach, wer hat da jemanden? Weil das ist immer das Beste, wenn man jemanden kennt, der sagt, ja, der macht das gut. Und vor allem ist dann auch die Chance hoch, dass derjenige das dann mit einem selber auch gut macht, wenn man über Empfehlung zu jemandem geht. Weil der dann natürlich auch genau einen Ansporn hat, einen da gut zu beraten. Das ist wirklich, wirklich hilfreich. Das habe ich jetzt in den letzten Monaten mit all dem, was ich mich beschäftigen musste, festgestellt. Und das merkt man aber auch nur, wenn man mit den Leuten darüber halt spricht. Genau.
Genau, also eine Kommunikation und auch da Gemeinschaft oder Vernetzung, wir sind ja auch ein Netzwerk, ist da super hilfreich. Und am Ende hat jeder Mensch auch eine Intuition. Ne? Und da wirklich in sich gehen, man muss ja nicht sofort entscheiden, ne? Über Sachen nochmal eine Nacht zu schlafen und wirklich zu gucken, passt zum Beispiel bei irgendeiner Beratung, passt dieser Mensch zu mir? Und das ist okay, wenn das nicht passt. Dann, oder sich auch wirklich zwei oder Drittmeinungen einzuholen und zu vergleichen. Ne? Das ist ja nicht verboten. Kostet wieder ein bisschen mehr Aufwand und Zeit, aber ne, bei einer großen Entscheidung lohnt sich das vielleicht.
Total. Sehr schön. Marion, ich bin ganz Ja, bin ganz begeistert, was wir alles gestriffen haben. Und ich glaube, da waren jetzt
Viele Themen.
ganz viele praktische Tipps auch dabei. Also je nachdem, wo man gerade so steht, kann man sich, glaube ich, den einen oder anderen Punkt raussuchen, den man angeht, und auch, wie man das Ganze angehen kann. Von dem her vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und für die ganzen Ideen und Beispiele und Erfahrungen.
Wenn man sich dem Thema charmant zuwenden möchte, haben wir ein Buch, das heißt Der alte Mann und der Hase.
Ach, das klingt aber schön.
Das kann man wirklich an einem Abend oder an einem Wochenende durchlesen. Das ist richtig süß illustriert, es hat schöne Bilder und da macht sich ein alter Mann halt so ein paar Gedanken über den Lebensabend. Und der Hase sagte immer, nee, das brauche ich alles nicht. Ich will doch ich lebe doch einfach. Und also, genau, also ich will da gar nicht so viel verraten. Ist ein ganz tolles Buch, das kann ich jedem empfehlen, um die Schwere rauszunehmen und einfach zu merken, das kann auch ein schönes Thema sein, weil das ja, man lernt sich selber auch nochmal, glaube ich, ganz gut kennen.
Cool, sehr schön. Ja, vielen Dank, Marion.
Sehr gerne. War schön, mit dir zu sprechen und
Ja.
ich freue mich, wenn das Interesse für dieses Thema mehr Verbreitung findet.
Super, ja, ich auch. Ja, gleichfalls. Also ich fand das auch schön mit dir und ich hoffe, dass das dem einen oder anderen dazu verhilft, genau, dann einen Schritt weiterzukommen und sich damit auseinanderzusetzen.
Das wäre schön. Ja.
Dir noch einen schönen Mittag jetzt, Marion. Und genau, dann vielleicht bis
Ja.
bald mal.